das Ziel ist ja eigentlich, glücklich zu sein und bewusst zu sein. Und wie Buddha gesagt hat, Ursache allen Leids ist Unwissenheit. Ich sage dazu positiv formuliert, Wissen wirkt Wunder. Und ich glaube auch nicht, dass es ganz stimmt vom Buddha. Wenn man nochmal tiefer geht, Buddha, dann kann man sagen, Unbewusstheit ist Ursache allen Leids. Und wenn man es positiv formuliert, sagt man, Bewusstheit ist die Quelle jeder Freude. Weil desto bewusster ich werde, desto mehr bin ich bei mir selbst.
Lieber Sven, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks.
Hallo Georgi, freue mich sehr, hier zu sein.
Ich bin ja wirklich beeindruckt. Wir haben jetzt darüber gesprochen. Du hast 21 Rollen zu erfüllen und ich bin sehr froh, dass eine dieser Rollen eine führende Persönlichkeit im Bereich Longevity in Deutschland ist. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Einstieg in unser Gespräch. Ich muss gestehen, ich habe länger gesucht nach jemandem, der in diesem Bereich nicht nur quatscht und jetzt aus dem Internet ein paar Erkenntnisse gesammelt hat, so wie ich, sondern tatsächlich sich damit auseinandersetzt. Und mit Brian Johnson gab es ja einen richtigen Hype um das Thema. Und da wollte ich zum Einstieg fragen, ob du an diese Olympiade der am wenigsten und am langsamsten alternden Menschen dabei bist.
Ja, also erstmal, vielen Dank für die Einladung nochmal, freut mich sehr. Und es ist so, ich bin tatsächlich nicht dabei, weil mein Thema ist zwar in der Öffentlichkeit Longevity, aber ich sage mal, ich lebe halt 7 Leben gleichzeitig. Du hast gerade von 21 gesprochen. Ja, ich habe gerade tatsächlich gemacht so eine Systemblüte, welche Rollen habe ich eigentlich gerade? Und da kam halt 21 raus und es wurde halt fotografiert, gleich in die Gruppe geschickt von dem Coach, weil die gesagt hat, sowas hat man halt noch nicht erlebt, so viele Rollen. Der Hintergrund ist aber, dass es so ist, dass ich die Rollen nicht unbedingt wollte, ja, sondern dass die so gekommen sind. Und die sind eigentlich gekommen. Und deswegen habe ich auch die Jungbrunnen-Formel entwickelt, nämlich um die Leistungsfähigkeit, um das eben alles zu schaffen. Das heißt, es geht um jung, gesund und leistungsfähig sein. Und warum jung? Weil wenn man sich verjüngt, wenn man statistisch mal ansieht, Gesundheit, auch Leistungsfähigkeit, baut es halt sehr, sehr stark ab im Alter. Ja, das hat aber nichts per se mit einem kalendarischen Alter zu tun, sondern eigentlich mit einem biologischen Alter. Das heißt, wie alt bin ich biologisch? Und da gibt es halt bestimmte Dimensionen, die nehmen zu, die nehmen ab. Und ich bin halt vor gut 20 Jahren, habe ich die Professur gehabt am Center on Lifelong Learning bekommen. Dort bin ich immer noch jetzt an der Constructor University. Und da geht es darum, dass wir 9 verschiedene Professoren hatten, die sich alle angeguckt hat, wie entwickelt sich Leistungsfähigkeit über die Lebensspanne. Das heißt, hin von der Gehirnforschung zur Psychologie bis zur Soziologie, Politologie. Und mein Part war sozusagen als Betriebswirt zu gucken, wie kann man das Ganze umsetzen für Organisationen, für Führungskräfte und auch für sich als einzelnes Individuum, um sich zu verjüngen. Jetzt sind halt bestimmte Sachen durch die 21 Rollen und das ist eigentlich das Nummer 1, was man machen sollte, ist eben schlafen. Aber schlafen komme ich nicht dazu mit 21 Rollen. Natürlich ist eine Priorisierung, aber es ist halt so, klar, wenn man Kinder hat und dann zum Beispiel Kinder noch, also zumindest im Wechselmodell dann alleine hat, dann sind die halt mal irgendwie krank, dann sind die, können die nicht schlafen und so weiter. Das sind immer Sachen, man hat immer Sachen fertig zu machen. Das heißt, dann habe ich versucht, mich zu optimieren, eben durch die Jungbrunnen-Formel, um das eben zu erkennen. Und im Zentrum steht ja die Leistungsfähigkeit und zwar auch Leistungsfähigkeit mit Leichtigkeit. Das heißt, wie schafft man es, gerade zum Beispiel mit Sachen wie Meditation, auch bei sich zu sein, zu sich selbst zu kommen, zu Bewusstsein zu kommen, tatsächlich die Dinge in die Realität zu besetzen. Denn was eigentlich gemacht wird, jede Leistungsfähigkeit, und da sind die meisten immer sehr stark im Außen, wird nicht durch das Außer, durch das Tun geschaffen, sondern eigentlich durch das Sein. Und jeder, der wirklich extrem erfolgreich ist, nimmt sich die Zeit, eben zu sich zu kommen, ich sag mal zum Beispiel zu meditieren und dann in der Wirklichkeit, deswegen heißt es ja, man macht der Worte sieht, das wirkt in die Realität und man schafft die Realität, Tatsachen, die werden ja geschaffen. Und man guckt sich selbst an und sagt, okay, wie ist mein Leben? Was gefällt mir nicht? Und wenn mir irgendwas nicht gefällt, sage ich, okay, ich ziehe das in mein So-Sein rein, setze das um und dann wird es konsequent immer Wirklichkeit, weil es erfolgt immer das, was ich selber verursacht habe. Nicht, dass ich es nicht will. Die meisten wünschen sich was. Und das ist ja schon das Grundproblem. Wenn ich mir das wünsche, bin ich automatisch im Mangel. Ich habe es nicht. und dann werde ich es auch nie bekommen. Und sobald ich aber es in mir selber erzeuge, dankbar bin, dass ich das schon habe, ist es automatisch erfüllt und tritt außen, wie die Worte sagen, in Erscheinung. Und das ist sozusagen meine Herzensangelegenheit, wo ich derzeit reingehe, ist halt zu Bewusstsein zu kommen, zu mir selbst zu kommen, mein eigenes Leben zu leben und nicht das Leben anderer, also nicht der Eltern, nicht das, was wir programmiert sind, sondern zu gucken, wer bin ich wirklich, ja, und dann dieses wirklich nicht Glaubenssätze anderer zu leben, sondern mein Selbst zu fokussieren, was möchte ich, und dann kann ich es ganz zielsicher immer, wenn ich genau weiß, und das ist das nächste Problem, die meisten haben keine Zielklarheit, da geht schon mal los, die wissen gar nicht, was sie wollen, sie wollen einmal das, wollen einmal das, wollen einmal das, und worum es mir geht, ist zu sagen, das ist die Zielklarheit, hier möchte ich hin, und dann direkt es in sich aufnehmen, in Erscheinung treten zu lassen. Das ist sozusagen, was bei mir sozusagen im Ziel steckt, weil was ist unser größtes Ziel? Unser Ziel ist ja eigentlich, glücklich zu sein und bewusst zu sein. Und wie Buddha gesagt hat, Ursache allen Leids ist Unwissenheit. Ich sage dazu positiv formuliert, Wissen wirkt Wunder. Und ich glaube auch nicht, dass es ganz stimmt von Buddha. Wenn man nochmal tiefer geht, Buddha, dann kann man sagen, Unbewusstheit ist Ursache allen Leids. Und dann was positiv formuliert, sagt man, Bewusstheit ist die Quelle jeder Freude. Weil desto bewusster ich werde, desto mehr bin ich bei mir selbst und nur alleine vom Gefühl her, ja, also haptischen Sachen, Geschmack, Geruch, alles ist ja in mir und nur dort kann ich glücklich sein. Das heißt, desto mehr ich bei mir selbst bin, desto mehr bin ich glücklich und deswegen steigt es immer mehr und auch der Erfolg und alles kommt halt genau mit das. Und wenn man nochmal Glück nochmal tiefer geht, ist Glück auch nochmal relativ oberflächlich, aber was unterm Glück ist immer so ein Zustand, ein kurzer Zustand. Was wir aber eigentlich sind, ist, das haben wir immer uns, wir sind uns nur nicht dessen bewusst, wir müssen uns nur erinnern, dann gehen wir in uns und was wir eigentlich sind, sind sozusagen ja das Nirvana oder das Himmelreich. Das heißt, man kann sagen, das ist Glückseligkeit. Und das ist sozusagen das Ziel, in Glückseligkeit zu kommen, dort zu sein, in dem Sein und aus dem heraus sozusagen die ganze Welt zu erschaffen. Denn das ist, was wir 100% machen. Wir schaffen die Welt uns selber. Und da können wir dann fokussieren. Wollen wir in der Olympiade irgendwie groß werden? Wollen wir nicht werden? Weil Brian Johnson finde ich super seine Arbeit, die er macht. Es gibt ein paar Aging-Researcher, er ist ja kein Aging-Researcher, macht es einmal seit 3 Jahren ungefähr, macht er das erst, aber sehr, sehr vermittelt, weil er so ungefähr $600,000 bekommen hat. Und ich finde das richtig gut ab, was er macht, finde ich richtig, richtig cool. Aber er ist zum Beispiel auch noch sehr stark im Verstand gefangen. Ja, er macht eine sehr gute Entwicklung, ist im Verstand gefangen. Und wenn man in sich selbst geht, dann kommt man zu sich selbst und dann weiß man, okay, wir sind ja eigentlich unsterblich, weil weder ist jemand geboren noch gestorben, weil wir sind Bewusstsein. Und das ist sozusagen der Zustand, in dem wir alles erzeugen. Da können wir auch nochmal tiefer drauf eingehen. Das nur als Einleitung.
Also super, exzellent. Ich meine, für mich jetzt bin ich auch nicht mehr so jung wie früher und ich habe jetzt das Gefühl, dass ich sage, body first, business second, ja, weil jetzt mit 46 merke ich auch, wie viel Zeit ich für die Regeneration benötige und diese 100-Stunden-Wochen, das funktioniert nicht mehr so einfach und nur in Ausnahmefällen. Das heißt, ich muss jetzt leistungsfähig sein, auch mit 70, vielleicht 75 Stunden. Und deswegen Fokus auf den Körper war für mich jetzt zuerst tatsächlich essentiell und ich bin auch bei dir. Ich sage sehr, sehr gerne, dass die Energie dem Fokus folgt und wenn ich den Fokus nicht habe, werde ich auch meine Energie nicht lenken können. Und die letzte Erkenntnis für mich war, dass das Leben besteht nicht aus dem richtigen Zeitmanagement, sondern aus dem richtigen Energiemanagement. Ja, und wie du deine Energie steuerst, so wirst du auch dein Leben leben. Ja.
Absolut, ja, absolut. Also das heißt ja nicht umsonst, focus on what you want. Also was du fokussierst, ziehst du an. Das heißt doch, und das machen ja viele Menschen, und ich glaube, man wird extrem leistungsfähig, wenn man eben nicht auf Probleme fokussiert, sondern eben auf Lösungen, was wir auch wissen. Und die meisten Menschen haben ja viele Ängste vor allem Möglichen. Und wenn ich natürlich Angst vor etwas habe, egal ob, ja, ich habe Angst, meine Umsätze nicht zu kriegen, ich habe Angst, meine Beziehung zu verlieren, dann kreiert man durch diese Angst und zwar wieder zuverlässig genau diesen Zustand. Das wird passieren. Ja, ich werde vielleicht insolvent gehen, ich werde irgendwie einen Partner verlieren, Partnerin verlieren. Genau das ziehe ich an. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil wenn das passiert, dann ist ja wieder eine Chance zur Besserung. Also wenn man etwas ansieht, dann gibt es keine Probleme, sondern es gibt eigentlich nur, auch nicht nur, man sagt, Herausforderungen, sondern es ist tatsächlich immer Wandel zum Besseren. Und eigentlich muss man sagen, alles dient unserer Entwicklung. Das heißt, wir entwickeln uns. Das heißt, wir erinnern uns, wer wir wirklich sind, weil wir sind halt reines Bewusstsein. Und aus dem heraus kommen wir immer mehr, sag mal, zu dem ich sag mal, zu einer Unvollkommenheit. Und wir haben halt sehr viele unvollkommene Elemente, die wir auch mitbekommen von Glaubenssätzen. Also wenn jetzt jemand sagt, du kannst das nicht oder sei doch mal still oder sich zu reglementieren, dann sind es Glaubenssätze, die wir halt von Eltern, von Erziehungspersonen, Lehrern, Kindergarten, Großeltern, was ich übernehmen, alleine schon genetisch gesehen. Also wir wissen ja auch wissenschaftlich, dass wir über Generationen, also mehr als 5 Generationen, können Traumata zum Beispiel nachgewiesen werden. Also kollektive Traumata, wie zum Beispiel Krieg oder Sklaverei oder was es alles für Dinge gibt, die sind bei uns halt im Kollektiv drin, die sind halt in der DNA gespeichert. Weil was sich ja passiert in der DNA, ist es ja alles auch im Mutterbauch, wenn wir entwickelt werden, gehen wir die komplette Evolution dann nochmal durch, das ist alles gespeichert. Dann bekommen wir von außen die Glaubenssätze zu, das heißt, wir leben nicht uns selbst. Und wir haben aber die Chance, weil wir ja Bewusstsein sind, und da sind wir als Spezies Mensch, haben wir eben die Chance, so bewusst zu werden, wenn wir das wollen, dass wir uns erinnern, wer wir wirklich sind, nämlich wir sind Schöpfer, wir schöpfen unsere Welt selber und fokussieren immer zielgerecht auf das. Das heißt, wir erzeugen unsere Welt immer zu 100% selbst. Und wenn wir das begriffen haben, dann müssen wir uns nur angucken, okay, wie ist unser Leben? Was will ich? Was will ich nicht? Und dann kann ich sagen, gefällt mir was? Und dann kann man ja sagen, okay, ich finde es jetzt gut, soll besser werden, soll perfekt werden. Und dann kann man irgendwann enden und sagen, na gut, wie ist es denn ideal? Und dann guckt man sich alle Lebensbereiche an, dann wird man merken, so und so ist es ideal, du wirst immer besser. Und was du angesprochen hast, ja, das ist ja der Körper, ist ja letztendlich unser Tempel. Das ist ja, wie im Yoga halt gesagt wird, ja unser Tempel, in dem wir leben. Und ich glaube, der größte Schritt, den wir überhaupt machen, den wir machen können, ist, und das können wir jetzt alle mal machen, also jeder kann ja überlegen, okay, jetzt beobachte ich mal unser Gedanken, ich beobachte unsere Gefühle und ich beobachte den Körper. So, wie geht's mir damit? Was habe ich für Gefühle? Was denke ich gerade? Und was dann passieren wird, ist, dann merken wir, okay, wer ist denn der Beobachter? Also das, was wir beobachten, können wir nicht sein. Das heißt, wir sind nicht unser Verstand, wir sind nicht unsere Emotionen, wir sind nicht unser Körper, sondern, und das heißt ja auch, die Worte sagen es ja, wir sind oder wir haben ja einen Körper, einen Verstand und haben Emotionen. Wir haben eine Persönlichkeit. So, was wir sind, sind halt reines Bewusstsein. Und werden sozusagen in die Welt kommen da rein. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann haben wir natürlich eine unheimliche Macht, alles zu steuern. Und dann explodiert halt die Leistungsfähigkeit, weil alles, was ich erzeuge und auch letztendlich glaube, das ist ja wieder Selbstwirksamkeit, ist ja aus der Psychologie das höchste, wirksamste Konstrukt. Also wenn ich jetzt irgendwas leisten will im Sport oder im Businessbereich, dann ist es nicht meine Erfahrung, nicht meine Intelligenz, sondern es ist der Glaube an mich selbst. Deswegen gibt's ja ein mentales Training im Sport, wo halt sich jeder vorstellt, ich habe die Goldmedaille, ja, und die habe ich schon und freue mich. Und das sind ja auch Gefühle, wie man das erzeugen kann. Ist letztendlich, wenn man verschiedene Energiestufen nimmt, dann gibt es ja Energiestufen von Scham, die ist sehr, sehr weit unten. Dann ist zum Beispiel Angst sehr weit unten. Da wird auch viel manipuliert. Also gerade jetzt in Massen, da wird sehr, sehr viel manipuliert, dass Leute an der Angst nicht in die Kraft kommen. Und sobald man aber zu sich selbst kommt und eben zu Gefühlen kommt, wie eben Dankbarkeit, wie Freude, wie Liebe, dann sind es halt sehr hochschwingende Energien. Und das sind die Energien, wo ich auch Sachen erzeuge. Denn für das, was ich dankbar bin, das tritt sozusagen in Erscheinung. Und was die meisten machen, die gucken sich ihr Leben an und dann sehen sie draußen, das ist wie so ein Film und ein Projektor. Dann versuchen sie, da gefällt mir das nicht, gehen dann an die Leinwand und kratzen an der Leinwand rum, wollen es da verändern. Das ist aber unmöglich, das an der Leinwand zu verändern, sondern ich muss halt einen anderen Film einlegen. Das heißt, ich muss in mich gehen, also in das, was ich wirklich bin, und das ist mein Selbst. Und dann gehe ich in dieses Selbst und aus diesem Selbst heraus projiziere ich sozusagen, die Wirklichkeit wirkt dann in die Realität. Das heißt, ich schaffe mir die Tatsachen, die geschaffen worden sind, durch mein eigenes, sag mal, Sein. Und dieses Sein, so wie ich bin, das heißt, die Art, wie ich denke, die Art, wie ich fühle, die ist ja eine energetische Signatur. Du sagst, alles ist Energie, genau, Zeit. Gut, wenn man jetzt ganz weit geht und tief in sich drin ist, sozusagen im Jetzt, und wenn ich davon spreche, dann merkt man auch, dass ich jetzt mehr sozusagen mehr zu mir komme. Ich war jetzt eher so mehr im Kopf. Jetzt komme ich mehr zu mir selbst und mehr zu mir selbst wirklich, dann komme ich in den Augenblick. Und wenn wir total im Augenblick sind, deswegen gibt es ja auch viele Bücher wie The Power of Now, Eckhart Tolle und so weiter, Tolle, wo wir einfach wissen, auch von jetzt Meta-Analysen der Psychologie zeigen, wenn wir bei uns selbst sind, also zum Beispiel Achtsamkeit, ja, also Mindfulness im Englischen genannt, zeigen Meta-Analysen, also Studien aller Studien, dass wir zum Beispiel viel gesünder sind, wenn wir achtsam sind bei uns selbst. Und das ist auf Gesundheit programmiert, das ist aber auf alles andere programmiert, sobald wir bei uns selbst sind. Und wir lernen halt, uns im Außen zu verlieren, ja, ob wir, und das ist halt auch ganz einfach, wenn wir wenig leistungsfähig sind, dann gucken wir Handynachrichten an, wir essen Zucker, wir essen Fastfood, Alkohol, Drogen, alles wird dort konsumiert auf Schnelligkeit, weil es halt kurze Dopaminausschüttung gibt. Ja, aber ich bin dann immer irgendwo in einem Stresslevel, das heißt auch Angst zum Beispiel, wenn man jetzt mal sich psychologische Sachen anguckt, dann ist es oft so in Partnerschaften, wo es Konflikte gibt, ist es so, dass man dann eigentlich so eher auf dieses Fight-and-Flight-Modus immer ist. In diesem Fight-and-Flight-Modus ist man Stress, das erzeugt halt Adrenalin und wir wissen, dass das viel stärker wirkt als Heroin. Und wenn ich zum Beispiel angucke, meine Kinder spielen Schach, dann gehen die zum Schachfeld hin und alle anderen Kinder, die ein Handy haben, sitzen bis vor der Schachpartie, sitzen die am Handy und spielen am Handy rum. Und das Krasse war, da liegt halt hinten, liegt halt alle möglichen Süßigkeiten, aber die Kinder gehen nicht zur Süßigkeit. Warum? Weil das Handy Sucht, sage ich mal, die Dopaminausschüttung ist viel höher noch als Süßigkeiten. Und da muss man überlegen, Zucker ist halt schon viermal härter als Heroin. Ja, also das zeigt ja in Tierexperimenten, dass Tiere gehen zu Zucker statt zu Heroin. Ja, dann wissen wir, was eigentlich ist. Bei Spielen ist halt phänomenal. Und natürlich ist bei Spielen, und egal ob das jetzt Social Media sind und sowas wie Facebook oder andere oder Meta, da gibt's ja Psychologen, die dort eingestellt sind, die nichts anderes zu tun haben. Und ich war mal beim, ich hatte hier mal einen Wohnen, weil wir haben mal so Großmeister, der war mit 10, war der schon, der hat seine Schule schon fertig gehabt aus Dänemark, das Kind, und hat halt nur Schachturniere gespielt, weil er alles sozusagen Distant Learning gemacht hat. Und er kam und hat gesagt, er hat eine Computerfirma gehabt, wo er nichts anderes gemacht hat, außer Computerspiele zu programmieren. Da ging es nur darum, Kinder eigentlich möglichst lange in den Spielen zu belassen, also sprich, die süchtig zu machen. Und genau das wird ja mit Social Media gemacht. Das heißt, immer ausschütte, wir sind im Überlebensmodus. Wenn wir mal stoppen und zu uns selbst kommen, uns verinnerlichen, dann passiert Folgendes. Dann gehen wir in unser Frontalhirn. Das heißt, wir werden kreativ, wir werden innovativ, wir schaffen Lösungen. Und deswegen sind da Ansätze, wie eben zur Ruhe zu kommen, Timeblock, Focus Work, all diese Sachen sind die, die uns wahrlich produktiv machen, wo wir reflektieren können, innovativ sein können und viel, viel größere, sag ich mal, Quantensprünge machen können, als durch den permanenten Stresslevel, wo wir einfach nur in der Sucht verfallen. Und das sieht man in der Gesellschaft, wenn man mal wirklich anguckt, dann haben wir, also ich kenne jetzt eigentlich so gut wie keinen Menschen, der nicht selbstzerstörendes Verhalten an den Tag legt, ja. Und das eben wirklich zu sich selbst zu kommen, bewusst zu werden und halt all dieses, sag ich mal, Unvollkommene loszulassen, ja, diese Ego-Sachen loszulassen, aus dem Verstand nicht mehr rauszunehmen, wirklich aus dem Sein zu lassen. Und dann merkt man, unser Verstand hat ja ungefähr 70.000 Gedanken pro Tag etwa. Und es gibt keinen einzigen Menschen, der mehr positive als negative Gedanken lebt. Hat evolutionsbiologischen Hintergrund wieder, gibt es gute Forschung von Stanford.
Die anderen haben nicht überlebt.
Genau, weil Verstand ist dazu da, zu überleben. So, und das ist ja unser Überlebensmodus, auch evolutionsbiologisch gesehen. Nur, ich kann, wenn ich den Verstand sozusagen, kann ich erstmal aus dem Verstand heraus positive Routinen schaffen. Das versuchen auch sehr, sehr viele. Funktioniert auch gut, weil man dann ja immer positiv auf den Track kommt. Der wahrliche Durchbruch passiert aber dann, wenn wir zu uns selbst kommen, eben wissen, wer wir wirklich sind. Und dann fängt dieses ganze Gedankenkarussell ist plötzlich Stille. Ja, und das ist diese Stille sozusagen der Glückseligkeit, das sind in uns selbst, dann gibt's diese Gedanken nicht mehr, dann gibt's auch die negativen Gedanken nicht mehr und dann werden wir extremst produktiv, extremst effizient, extrem glücklich, in diesen Zustand zu kommen. Und wir haben zum Beispiel, das ist so meine größte Herzensangelegenheit gerade, wir haben Jungbrunn Live, also jungbrunn.live und Slash ist noch dahinter, sonst geht's technisch noch nicht, das sind wir drauf. Und da ist es so, dass wir da täglich meditieren. Weil was sich halt Forschung immer mehr gezeigt hat, ist halt extrem krass. Also erstmal in der Jungbrunn-Formel sind ja 7 verschiedene Faktoren drin. Also Einstellung, was wir jetzt gesprochen haben, dann Ernährung, Bewegung, soziale Interaktion, ganz, ganz wichtig. Aber auch Schlaf und Atmung hatte ich dann als letzten 7. Punkt reingenommen. Weil es ist ja, neueste Forschung zeigt halt extrem positive Effekte des Atems. Und ursprünglich war es so, dass Atmen war ja schon sehr lange im Yoga. Also Prana ist ja die Lebensenergie, Ki im Japanischen, Chi im Chinesischen vom Tai Chi, Qigong, Reiki zum Beispiel, ist alles die Lebensenergie und die können wir halt extrem stark beeinflussen und wirklich ins positive Leben hochsetzen. Und im Atmen hat sich gezeigt, also zum Beispiel Wim Hof schafft ja sehr viele Weltrekorde, kennt ja auch wahrscheinlich die meisten ja von uns, also Wim Hof, der Iceman auch genannt, Und er hat die Wim Hof Atmung. Das ist nichts anderes als eine Atmung, die er von buddhistischen Mönchen bekommen hat und dann halt adaptiert hat und auf seinen Namen geprägt hat, sodass er bekannt geworden ist. Und bekannt ist er geworden durch viele Weltrekorde, wie zum Beispiel in einer Badehose auf dem Himalaya zu laufen oder zum Beispiel durch die Wüste, durch Death Valley Marathon, auch in der Badehose ohne
zu trinken. Oder unter dem Eis zu schwimmen.
Ja, genau. Also sehr, sehr Eis, glaube ich, über 50 Meter. Also er hat einfach so viele Weltrekorde. Und das schafft er, indem er den Atem hat und dem Atem anhält und dann ist es auch spielend leicht. Und was wir halt machen jeden Abend ist, und das mache ich zusammen mit Meditationscoaches, wir haben jeden Tag 21 bis 22 Uhr kann man meditieren. Das heißt, man geht zusammen hin erstmal, es gibt ein bestimmtes Thema, wie es zum Beispiel Einstau, Ernährung, Bewegung, was immer, Leistungsfähigkeit, und geht hin und bespricht kurz dieses Thema, geht also in dieses Thema rein. Dann fangen wir an mit der Wim Hof Atmung, 3 Runden, wo ich halt aufs Band sozusagen spreche. Wir atmen dann zusammen, also immer so 60, 90, 2 Minuten Luft anhalten. Ist auch total easy. Und dann kommen wir sozusagen uns selbst. Und dann geht es eine geführte Meditation. Das ist insbesondere für Anfänger. Also wir haben, das ist absolut krass, was da Leute berichten, wie gut es denen tut, was die in ganz, ganz kurzer Zeit mit der täglichen Meditation an Leistung und Unterschied haben. Und obwohl das eigentlich gar nicht geplant ist, weil wir nur auf jung, gesund sozusagen leistungsfähig gehen, gehen die halt in den Job rein und sprechen Sachen an, die sich nie sozusagen getraut hätten anzusprechen. Das ist halt wirklich so eine Explosion. Warum? Wenn man sich die Forschung anguckt, dann sieht man halt, wie sich unser Gehirn verändert durch Meditation. Und wenn die dann noch geführt ist, zusammen mit halt Wim Hof Atem, mit anderen Atemtechniken, die wir auch machen, dann kommen wir zu uns selbst, dann wird die geführt. Und dann ist aber jeder in der Welt, nimmt seine Themen, die er hat, und kommt halt zu einer Selbsterkenntnis, die nicht von außen gegeben wird, sondern wir wissen die Lösung ja immer in uns selbst. Und wenn wir in uns kommen, haben wir sofort die Lösung. So, und dann passiert der Folgende, dass wenn man das abends macht, am besten danach schlafen geht, dann werden halt alle Synapsen verknüpft und dann geht es in Leichtigkeit spielen und dann bricht es halt durch. Und ich habe selber halt das angefangen zu meditieren, habe das mal 1 Monat gemacht, nur auf businesstechnisch, und das hat extrem stark, also alles wirklich hier explodiert. Also wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier, also ich weiß nicht, alles, was ich gemacht habe, ist wirklich komplett durch die Decke gegangen. Ich dachte, das kann überhaupt gar nicht sein. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, das ist so wertvoll. Und bin dann hingegangen und gesagt, okay, das ist meine Herzensangelegenheit. Ich möchte, dass möglichst viele Menschen zum Bewusstsein zu kommen, um halt wirklich jung zu sein, gesund zu sein und leistungsfähig zu sein und glücklich. Und die Basis ist ja, bei den Jungbleiben, was nochmal so betont, die Leistungsfähigkeit nimmt ab in einem Alter. Und es ist auch so, dass die Gesundheit natürlich die Basis ist. Das hast du ja gerade besprochen im Körper. Die Leistungsfähigkeit, die Regeneration, ja, die nimmt zu und zu im Alter. Du brauchst immer mehr Zeit. Nur, es ist ja so, dass auch zum Beispiel Yogis relativ wenig schlafen, 2 bis 3 Stunden. Natürlich meditieren die relativ viel. Aber du kannst da immer, so wie jetzt zum Beispiel, ja, wenn ich mich wieder erinnere, das ist immer so ein Bewusstseinsschwung. Ja, bei mir ist es so, das Erwachen, das sind so wie so Wellen, ja, die immer hoch und runter gehen. Aber das wird immer mehr und immer, wenn ich davon spreche, dann komme ich zu mir selbst, dann wird das immer stärker, tritt halt immer mehr in Erscheinung. Und das ist einfach nur das Erinnern und das ist sozusagen die Basis. Das heißt, alles, was wir schaffen, und das ist auch nur, was ich zuhören zeigen, was wirklich richtig krass ist. Und das hatte ich im neuesten Buch, das nennt sich ja 7 Jahre jünger in 7 Wochen. Und zwar ist der Hintergrund, das ist sozusagen kondensiert, 40 Seiten, über die neueste Forschung, auch zum Thema Ernährung. Also da ist drin halt zum Beispiel Vitalstoffe. Es gibt ja keinen einzigen, Altersforscher, die ich extrem viel supplementiert. Ja, das ist also sozusagen mein Stellhebel Nummer 1. Weil da kannst du halt in 3 Minuten einmal das sozusagen viele Vitalstoffe nehmen, bist du mit allen versorgt, was du hast. Also alle Vitamine, alle, weiß ich, Enzyme, alle Mineralien, probiotischen Bakterien, also Darm und so weiter. Also das ist extrem effizient. Dann hast du, also so diese ganzen Stellhebel, die sozusagen 1 nach 1 gehen, hast du so eine hohe Leistungsfähigkeit, dass du natürlich dann auch viele Sachen kompensierst. Zum Beispiel intermittierendes Fasten ist ein Riesending, wo auch extreme Entzündungen nach unten gehen. Also da gibt es einfach tausende von Sachen. Und das haben wir alles in der Alchemie als Wissen und eben als umzusetzen, ja, im Sein, in der Meditation.
Sven, vielleicht nur, lass uns jetzt kurz, wir haben von deinen 7 Faktoren 2 jetzt sehr, sehr gut beleuchtet. Vielleicht greifen wir jetzt den Punkt, den du gerade eben erwähnt hast, Nahrung. Ja, du hast ja ein Zitat von dir, die Qualität unserer Nahrung bestimmt die Qualität unseres Lebens. Und ich fand das sehr treffend. Vielleicht kurz zum Einstieg. Und ich glaube, das ist gar nicht so trivial, das Thema der Ernährungsformen, weil es gibt so viele Studien, die wirklich gegensätzliche Empfehlungen abgeben. Ich habe, wenn jemand mit mir spricht, der sagt, es immer individuell, mach Folgendes, nimm dir 6 Ernährungsformen und mach jedes Quartal das konsequent und mach Blutbild, wenn du willst, aber schau einfach, wie gut du dich fühlst. Ich habe inzwischen auch meine eigene Ernährungsform hieraus gebildet, die mir unglaublich gut tut und mich so leistungsfähig macht wie noch nie. Und das ist nicht unbedingt das, was du zum Beispiel empfiehlst, aber das ist gar nicht so wichtig. Was mich jetzt überrascht hat, ich war 5 Jahre im Intervallfasten, so diese 18-6. Und wenn ich jetzt Peter Attia und Rhonda Patrick anhöre und ein paar weitere Forscher kamen jetzt dazu, dass sie Intervallfasten die Vorteile nur nicht auf Autophagie zurückführen, sondern tatsächlich nur auf die Reduktion der Kalorienzufuhr, weil man dann entweder Abendessen weglässt oder Frühstück und damit 500, 600 Kalorien weniger zu sich nimmt. Und die stellen jetzt das wieder um und kehren zur Normalernährung, um keinen Muskelschwund zu erfahren. Wie ist deine Einschätzung aktuell dazu?
Ja, sehr gute Frage. Also zum ersten Punkt, die Qualität unserer Nahrungsmittel bestimmt die Qualität natürlich unseres Lebens, unserer Gesundheit. Das trifft auf alles zu, muss ich jetzt erstmal sagen. Also mir ist es immer, und das habe ich vorher mit ideal gemeint, ich gucke mir irgendeinen Lebensbereich an und sage, wie ist er? Ist er gut? Wie kann man verbessern? Ist er perfekt? Und nach perfekt kommt halt ideal. Dann ist es so gut, dass er nichts mehr verbessern kann. So, und jetzt kann ich mir auf der Bewegung angucken, auf alle der 7 Jungbrunnenfaktoren. Jetzt, um zu fokussieren auf die Nahrung und auf das, was du gesagt hast, es gibt mehrere Stellhebel und das zeigt sich ja in der Studie, das ist ein kleines Sample Size, wo man in 8 Wochen es geschafft hat, sich eben um 2,5 Jahre zu verjüngen. Und da kam halt viele Sachen raus. Ich sag mal, das ist im Endeffekt alles, wenn man diese Jungbrunnenfaktoren lebt. Und dann gibt es nicht nur ein Anti-Aging, dass man langsamer altert, sondern ein Re-Aging. Das heißt, es ist nachgewiesen, dass man sich verjüngen kann. Und das ist ja genau das, was du erwähnt hast mit Re-Aging Athletes. Du kannst ja Sachen verschieden messen, also zum Beispiel Telomere-Test. Und da gibt es ja auch Substanzen, Supplements, die du nimmst, um die Telomere wieder verlängern. Du kannst es messen über einen zellbiologischen Alterstest, den Hobart-Test, das zellbiologische Alter misst. Wie alt sind meine Zellen biologisch? Also gibt es eben mehrere Faktoren, um das tatsächlich zu testen.
DNA-Methylierung, was sehen wir da, das auch meist.
Genau, man braucht noch weitere Forschung, wenn man das mal mit medizinischen Trials verwendet. Man bräuchte jetzt tatsächlich 20 Millionen Euro ungefähr, um dann den Test so zu entwickeln, dass er jetzt so verlässlich ist, sage ich mal, wie jetzt zum Beispiel medizinische Forschungstrials. Aber trotzdem wird es halt verwendet. So, jetzt gibt es einerseits widersprüchliche Dinge, und das hängt eigentlich damit zusammen, dass unsere Wissenschaft relative neue Wissenschaft ist. Das heißt, die Wissenschaft ist neu, weil alles, was sich entwickelt, entwickelt sich über die Zeit. Wenn du halt das Älteste annimmst, ist zum Beispiel Ayurveda, wo ja auch Teil dessen Ayurveda heißt, ja, die Wissenschaft des Lebens. Und davon ist ja Yoga zum Beispiel ein Teil, den wir kennen. Ja, aber andere Ernährung, Kapha, Pitta, Vata und so weiter, Ernährungstypen sind auch. So, das heißt, wir sind, und das zeigen auch Studien, und das ist ein guter Aspekt, den du ansprichst, wer kann denn am besten entscheiden, ob was gut für mich ist oder nicht? Das ist immer unser Körper. Wir nehmen das so und haben eine Reaktion. Als Beispiel, ja, jetzt kann ich irgendwas nehmen und dann kannst du irgendwie sagen, das ist toll. Also zum Beispiel Ingwer, Kurkuma ist toll. Es gibt aber Leute, die sind halt allergisch dagegen, dann können sie es nicht nehmen. Als ein Beispiel, um es einfach zu illustrieren. Und genauso ist es so, es gab eine Studie, da hat man insgesamt, also mehrere Wochen, insgesamt 50.000 Mahlzeiten genommen, also von verschiedenen Leuten. Und hat gesehen, wie reagiert die. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Mango isst und ich eine Mango isst und jeder der Hörer oder Zuseher auch eine Mango isst, dann wirkt sich die unterschiedlich auf uns aus. Schon allein der Glukosespiegel, bei manchen steigt er, manchen bleibt er gleich, manchen fällt er auch unterschiedlich stark. Das heißt, sehr, sehr unterschiedlich, wie wir auf einzelne Nahrungsmittel reagieren. Weil wir natürlich verschiedene DNA haben, verschiedene Strukturen haben, wir haben verschiedene Denkweisen, wir haben verschiedene Verhaltensweisen. Alleine, wenn ich natürlich ein Hochleistungssportler bin oder wenn ich ein Bauarbeiter bin oder wenn ich geistig arbeite als Forscher, brauche ich auch natürlich verschiedene Nahrungsbausteine im Mikro- und Makrobereich. Das ist schon mal wichtig, dass ich es habe. Es gibt halt Prinzipien, die sind immer gleich und die sind ja dargestellt, zum Beispiel, wenn ich halt möglichst, sag mal, Kalorien reduziert, das hast du ja schon erwähnt, das ist ein Rieseneffekt, aber gleichzeitig vitalstoffreich nehme. Und das ist zum Beispiel ein Buch beschrieben, 7 Jahre in 7 Wochen, zum Beispiel Microgreens, ja, also das sind ja Kresse, Sprossen, die haben natürlich eine sehr hohe Dichte, sind auch basisch. Also was halt einer der starken Effekte sind, zum Beispiel, man sagt, das ist ein bisschen Otto von Habsburg, ein falsches Zitat im Internet heißt, in basischen Milieu kann sich kein Krebs halten. Das ist nicht richtig, sondern das heißt, im basischen Milieu ist es weniger wahrscheinlich, dass sich Krebs hält oder sehr unwahrscheinlich. Also ein Beispiel ist ja typisch, was ich gerne erwähne, ist, ich weiß nicht, weißt du, wie groß die Krebswahrscheinlichkeit ist, dass wir an Krebs erkranken?
Zwischen 40% und 50%.
Ja, 51%, genau, ist exakt, dass wir im Leben einmal Krebs erkranken. Und ich glaube, so ungefähr, je nach Männer- und Frauenunterschied, so ungefähr Viertel, dass wir an Krebs sterben. Das hat aber auch damit zu tun, dass viele halt an Herzinfarkt sterben, weil es halt einfach ist, für einen Arzt den zu diagnostizieren. Aber es ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall 51%. Sowas glaubst du bei Menschenaffen bei 98,9% der gleichen DNA. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Krebs bekommen?
Ziemlich null.
Ja, so genau, richtig. Also unter 0,5%. So, und natürlich haben die ein paar andere Sachen, die bewegen sich vielleicht anders, aber der Haupttrigger ist, was essen die ganzen Tag? Die essen Blätter. So, Blätter sind basisch und wenn wir basisch essen, wie gesagt, kann sich, oder ist sehr unwahrscheinlich, dass sich Krebs hält, genau, und das zeigt sich in der statistischen Ausformung. So, jetzt können wir natürlich den ganzen Tag Blätter essen, dann haben wir aber, müssen wir halt wahrscheinlich 5 Stunden essen und kauen, werden nicht satt. Und deswegen sind wir evolutionsbiologisch, haben wir uns ja irgendwann über Eiweiß ernährt, dann halt Fleisch gegessen, dann ist unser Gehirn gewachsen, weil unser Gehirn zum Beispiel braucht ja Fette. Also gerade Omega-3 zu Omega-6, und das ist das Nächste, das sagt der Blackburn, auch Nobelpreisträger mit Telomere-Effekt, da gibt's ja auch wieder, sag ich mal, Nahrungsergänzungsmittel, wo die Telomere verlängern kannst, aber sie sagt, ein Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis unter 3:1 kann sich kein Krebs halten. So, warum? Weil natürlich alle Entzündungen nach unten gehen. Auch das ist ja wieder was Reverse Aging. Und sie sagt aber nur, sie kennt keinen, der das hat. Also ich kenne einen, Bekannter von mir, der ist Treppenmarathonläufer, Erfinder des Treppenmarathons. Der ist sogar der ist jetzt 60. Ich kenne keinen Menschen, der so fit ist wie er. Und er hat sogar letztes Jahr den Radebeuter Treppenmarathon im Team gewonnen. Ja, nicht in der Kategorie, in der Alterskategorie, sondern in der Gesamtkategorie. Und der trainiert, das ist absolut geisteskrank, das habe ich noch nie gesehen, wie der trainiert. Also wahnsinnig, also extremst effizient. Ja, und mit Handstand Push-Ups, mit allen möglichen, also er ist nicht besonders dünn wie ein Marathonläufer, sondern hat richtig gut muskulös und trainiert. Und das ist auch eine Leistungsfähigkeit. Der hat zum Beispiel ein Verhältnis von 1:1:1. Warum? Weil er sehr viel supplementiert hat mit bestimmten Ölen und so weiter. Und dann kann man das machen. Und deswegen braucht man immer auch beim Supplementieren durchdachtes Konzept. Weil wenn man sich wieder Analysen anguckt, zum Beispiel eine Harvard University Studie oder Langzeit-EU-Studien, dann zeigen die, dass eigentlich Supplementierung neutral bis negativ ist. Warum? Wenn ich jetzt messe, dann nehme ich Supplements, die irgendwo billig sind, ja, im Supermarkt oder egal wo. Die meisten sind ja sehr schlecht qualitativ, sind auch synthetisch hergestellt. Wenn ich die synthetisch herstelle, dann sind sie entweder, werden sie gar nicht bioverfügbar. Das heißt, meine Zellen nehmen das gar nicht auf. Oder wenn sie es aufnehmen, schädigen sie mich sogar, weil sie halt nicht Naturstoffe sind. Jetzt sagt ein Thema, ja, ist gleich und so weiter. Nee, ist aber nicht gleich, weil A, zum Beispiel Vitamin C, wenn ich das reinnehme, das muss halt in Bioflavulinen eingepackt sein, dass es überhaupt vom Körper absorbiert wird. So, und wenn es absorbiert wird, schädigt es auf. Das heißt, man braucht ein durchdachtes Konzept. Und das Nächste ist, dass die meisten der Vitalstoffen, also zum Beispiel Nummer 1 ist Magnesium, gegen die meisten Menschen, ist auch super, weil dann entspannen sich mal abends die Muskeln, ist toll. Aber das ist wie, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Ich brauche immer Magnesium, Calcium im Verhältnis zum Beispiel 2:1. Und wenn es ein gutes Wasser hat, hat es dieses Verhältnis, gute Nahrungsergänzung hat es dieses Verhältnis, gute Vitalstoffmischung haben dieses Verhältnis. So, und das muss man halt wissen, weil sonst ist es so, wie wenn ich ins Fitnessstudio gehe, was ja auch die meisten machen, und mache halt Bankdrücken. Ja, dann haben sie irgendwie eine super Brustmuskulatur, eine schlechte Rückenmuskulatur oder halt nur einen Bizeps ohne einen Trizeps und dann schaden sich noch schneller. Und genau das passiert ja auch im Hochleistungssport, warum jetzt zum Beispiel mein Freund so hochleistungsfähig ist. Weil es zeigt sich, und gerade mit 60, die ganzen Hochleistungssportler und Athleten, die sind ja die zuerst ruiniert sind, weil die halt in eine Richtung gehen und halt komplett überbetonen. Wenn ich eine Sache überbetone, dann habe ich immer einen Schaden. Also muss ich, obwohl ich halt zum Beispiel schon mal extrem viel trainieren Ausgleich mache. Ich sage jetzt mal als Beispiel wieder, wenn du dir Cristiano Ronaldo ansiehst. Ja, dann trainiert er wie andere und sagt ja, okay, wenn andere halt ein Spiel haben dann oder trainieren, dann hat er einen Fokus wie ein Spiel und wie andere halt ein Spiel haben, dann ist bei ihm Krieg. Aber was er macht ist, nach jedem Training macht er eine Regeneration. Das heißt, er bewegt sich. Er macht halt leichte Adaptionen, Eisbaden, all diese Hacks, die hat er, ja. Nimmt die rein. Warum? Also er trainiert zusätzlich, aber das Training dient der Regeneration. Also wenn ich zum Beispiel eine harte Belastung habe und es gibt ja fast keinen Fußballer, sagen wir mal, der nicht einen Haufen OPs hat und mit spätestens Ende 30 komplett ruiniert ist und Knie und alles kaputt. Aber ich kann das abfedern, indem ich dann zum Beispiel leichtes Rad von, wie er zum Beispiel macht, Cristiano Ronaldo, der fährt dort unter Wasser Rad zum Beispiel, ist kaum eine Belastung da, Knie bewegt sich, dadurch hast du eine Regeneration. Und genau das ist eben das, was wir auch machen können. Aber nochmal, um auf die Ernährung zurückzukommen, ich versuche immer, das auch holistisch anzugehen, ja, und zu erklären. Die Sachen sind so, wie gesagt, die Wissenschaft ist relativ jung. Was es gibt in der Wissenschaft, zeigt halt eine Studie etwas, dann stürzen sich alle drauf und das ist halt das größte Problem. Gerade in der Psychologie der experimentellen Forschung ist es so, ich nehme halt ein paar Variablen, die kontrolliere ich und dann funktionieren die. Und genauso ist es in Laborexperimenten. Viele gehen auf die ganzen Tierstudien, Animal Studies, dass sie sagen, da ist so und so. Aber der Mensch ist halt anders, natürlich ziemlich ähnlich wie eine Ratte, aber doch ein bisschen anders als eine Ratte. Und dann funktioniert bestimmte Sachen. Und das Intermittent Fasten hat man gemerkt, dass es halt wirkt auf Ratten. Es gibt ja auch Studien, die sagen, zum Beispiel bei Regeneration, in dritten Generation bei Plattwürmern zum Beispiel, das Intermittent Fasten ist lebensverlängern. Ich weiß gar nicht, glaube 80 oder sogar noch mehr Prozent.
70
bis genau. 80 Prozent. Und, ja. Aber in der dritten Generation schädigt man sozusagen die Nachkommen, weil dann DNA geschädigt. Also das ist ein sehr komplexes Gebiet, aber was man auf jeden Fall sagen kann, es gibt schon viele Studien, die durch diese Reduktion des Zeitfensters, eben das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, also nicht die Kalorienreduktion ist es, sondern das Zeitfenster, weil sozusagen die Autophagie halt reinkickt. Und deswegen gab es ja auch einen Nobelpreis, so eine Autophagie zum Nobelpreis. Und ja, ich sage immer, am besten, was nimmt da beide Effekte mit? Und jetzt viele sagen auch, ja, die supplementieren halt mit irgendwelchen Sachen, nehmen irgendwie, ich sag mal, zum Beispiel Metformin, ja. Metformin nehmen ja auch viele der Leute, ich weiß nicht, ob Brian Johnson es noch nimmt, aber ich weiß, dass er es genommen hat. Metformin ist ja normalerweise für Diabetes, das also sag mal, macht die Mitochondrien ein bisschen energieeffizienter, also in unseren Zellen die Energie, die Energiekraftwerke sozusagen. Aber warum soll ich das Medikament machen, wo ich immer zwingend Nebenwirkungen habe? Ich habe ja bei Metformin, deswegen wird es ja auch verschrieben, habe ich ja zum Beispiel größere Magenprobleme. Ja, ich habe das auch bei zum Beispiel, egal was man jetzt nimmt, Paracetamol oder sonst irgendwas alles, geht ja immer sehr, sehr stark auf den Magen. Und deswegen sollte man es halt nicht nehmen, sondern ich sage immer, wenn es etwas Künstliches gibt, was ist das Natürliche? Weil es hat sich evolutionsbiologisch über Jahr von Millionen entwickelt und natürlich passt sich auch der Körper auf alles an, ob das Zucker ist, ob das was auch immer ist, Plastik, sonstige Sachen, aber wir brauchen halt evolutionsbiologisch halt wahrscheinlich ein paar Millionen Jahre, damit man sich adaptiert und da wir meistens nicht so lange leben, außer wir sind Brian Johnson, dann haben wir halt nicht die Zeit, es evolutionsbiologisch zu machen. Und deswegen ist es sinnvoll, Sachen, die sich bewährt haben, mit Evolution zu machen. So, und da sind wir auch wieder dabei. Autophagie ist ja, es gab ja immer Fastenzeiten. Und da braucht man sich ja nur angucken und in die Wahrnehmung zu gehen, also die Wahrheit zu nehmen. Und dann sieht man halt, dass viele Leute, die, sag mal, One Meal a Day machen zum Beispiel, also Wim Hof macht One Meal a Day, Satguru macht One Meal a Day, wer zum Beispiel, Amin Ra schätze ich zum Beispiel, der macht One Meal a Day. Und was ich zum Beispiel auch gemacht, ich habe sehr stark dann abends immer gegessen und was ich jetzt zum Beispiel mit Brian Johnson gehabt habe, da gehe ich auch in die Wahrnehmung rein, ja, Schlafqualität ist in der Tat
um 11 ist er das letzte
genau,
Mal.
Genau, 11 Uhr morgens ist das letzte Mal. Ich habe halt das gemacht wie Amin Ra, das gesagt, okay, den ganzen Tag halt fasten, abends halt essen, weil dann bist du halt total produktiv. Dann bewegst du dich noch ein bisschen, weiß ich, ein bisschen Krafttraining, dann isst du und dann bist du müde und kannst gut schlafen, ja? Du kannst gut einschlafen und die Schlafqualität ist halt nicht so groß. Ich habe mit auch vielen Forschern darüber gesprochen. Es wusste keine, wie was ist und so weiter. Aber im Endeffekt ist es richtig und da ist es halt auch, sag mal, jeden Tag, was ich versuche, das um Zeit von so einer Stunde zu reduzieren, bis es hoch nach vorne schiebst. Und damit ich auch im Experiment hin, die Schlafqualität, ja, die nimmt halt extrem stark zu. Es ist halt nur die Frage, auf was gehst du? Leistungsfähigkeit, Schlaf? Weil wenn du tagsüber isst, wirst du halt müde. Ja, das ist natürlich auch so. Und was
aber die Frage ist, was man isst, Sven. Das heißt,
genau, genau. Das ist ja zum Beispiel Amin Ra isst ja, das musst du ja auch sehen, er macht ja extremstes Krafttraining. Normalerweise essen die Leute dann so 7000 Kalorien. Und Amin Ra isst halt 1300, 1400 Kalorien nur. Ja, das ist halt extremst wenig und hat halt richtig viele Muskeln. Aber das ist ja auch, gibt's ja auch viele Studien, die zeigen, wenn du Kalorien reduzierst, dann hast du sogar noch Muskelwachstum. Und natürlich supplementiert er dann mit Kreatin, nimmt natürlich Protein als Supplements, auch andere Supplements. Sonst kannst du das ja nicht. Und was halt die meisten oder viele machen, gerade Frauen halt, die dann irgendwie fasten, nicht essen, da haben die halt einen extrem stark, nicht nur also Kalorienreduktion, das ist ja okay, aber die haben halt einfach einen Mangel an Vitaminen, Mineralien und deswegen...
Und Muskelschwund.
Ja, Muskelschwund auch, das ist ja das, was du sagst. Muskelschwund haben sehr viele, also insbesondere auch Frauen, die ja eben nicht stark heben und deswegen zeigt sich ja zunehmend, dass halt genau Krafttraining zum Beispiel extrem gut ist. Und was aber am allerbesten ist, wenn du ein Training machst, was immer andere Reize setzt, also zum Beispiel am besten du bewegst dich einfach irgendwie, ja, tanzen, Eigengewichtsübungen, du rollst dich am Boden rum, also das ist so einfach so experimentell und was ich halt super mag, ist zum Beispiel sowas wie Kontaktimprovisation, so man tanzt, ja, da tanzt du einfach alleine, du tanzt in der Gruppe, du machst Pressen, du machst Contratempo, Gegensatz, dass du alle verschiedene Bewegungen hast und dann merkt sich die Komplexität der Bewegung, auch die spielerische Bewegung, immer was anders zu machen, dass du einfach deine Robustness halt trainierst, da wirst du halt vielleicht nicht in einem Feld der absolute Crack, dass du sagst, du bist jetzt Weltmeister, aber du bist halt Weltmeister in der Robustheit, in der Gesundheit, in der Langlebigkeit.
Und Flexibilität.
Genau, ja. Flexibilität, dass du, und darum geht's ja, also wenn das Frage, mit welchem Ziel mache ich das? Ja, mache ich jetzt Weltmeister? Und selbst wenn du Weltmeister wirst, da hast du ja zum Beispiel, wenn wir bei dem Aspekt sind, hast du zum Beispiel Conor McGregor, kennt ja wahrscheinlich jeder, das MMA-Fighter, der war sogar der meistbezahlteste Mensch, zumindest in der Corona-Zeit, weil der Fußball wahrscheinlich ausgefallen ist, noch vor Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Und warum ist er Weltmeister geworden? Er hat einen Weltrekord gehabt, weil er hat mit Ido Portal trainiert. Und Ido Portal ist extremst gut, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ido Portal macht Bewegung, wirklich exponent immer was anderes, und der ist einfach granatenmäßig gut. Also er hat sich jetzt, ja, sag mal so, das sind wieder andere Themen, weil er auf sich selbst ist, also er öffnet sich nicht so für andere, entwickelt sich deswegen nicht so stark, wie er sich entwickeln könnte, aber er ist extremst gut und er hat McGregor trainiert und McGregor hat daraufhin einen Weltrekord gehabt in 13 Sekunden K.O. Also K.O. zu den anderen umzuhauen, Knockout, K.O. Und das hat er geschafft, indem er Patterns, die normalerweise im MMA-Fight drin waren, genommen hat, gesagt hat, nee, er macht das anders. Ja, die machen, Muay Thai-Training oder was auch immer. Und er hat halt komplett andere Bewegungen gemacht, wie Tierbewegungen, konnte intuitiv. Und dadurch hat er es halt geschafft, mit anderen Bewegungen einfach den zu knockouten.
Zu editieren.
Genau. Mhm. Und das sind sozusagen der Unterschied, wenn man an Sachen halt anders rangeht. Und so kann man immer eine Leistungsfähigkeit in jedem Bereich haben. Und dann nochmal zurückzugehen auf die Qualität der Nahrungsmittel, vielleicht um da ein paar Sachen zu nennen. Ich habe ja schon gesagt, Microgreens ist drin, Vitalstoffe ist drin, es sind aber auch andere Sachen drin und da auch als Hintergrund. Ich habe jetzt jemand geholfen, der das Buch mit auch recherchiert und geschrieben hat und die hat gesagt, wo das Buch in Druck ging, ich bin jetzt dein erster Fan vom Buch, ich koche jetzt für meine Mutter eine Woche lang nur nach dem Kochbuch. So, und dann hat sie nach 3 Tagen sagt sie mir, das kann überhaupt nicht sein. Ihre Mutter hätte Krebs, die hätte Gürtelrose und hätte die härtesten Schmerzmedikamente und die hat die Schmerzmedikamente nach 3 Tagen abgesetzt, weil sie keine Schmerzen mehr hat. Und das ist ja logisch, weil, also ich sage mal als Beispiel, ich habe ja schon 2 Sachen genannt. Nächstes zum Beispiel glykämische Index kennen ja viele, also zum Beispiel wie viel Glucose ist da drin.
Glykämische Last
ist sozusagen, wie viel Glucose pro Kalorien ist da drin. Und wenn ich nur alleine zum Beispiel Nudeln esse, Weizennudel, was ja das weit verbreitetste ist, was natürlich super billig ist, und das ja Gluten sind ja ums 100-fache seit Ende des Weltkriegs gestiegen, ja, und das ist ja auch
hochgezüchtete,
genau, Weizen hochgezüchtet, dazu, warum was jetzt ja sau billig ist, und deswegen ja den Leuten halt schmeckt, werden auch noch gut süchtig davon, Dopamin wird reingeschossen und man wird so zufrieden. So, und wenn man da aber zum Beispiel sag mal, jetzt Brokkoli-Nudeln oder was anderes nimmt, dann hast du die glykämische Last, also ist halt 50-fach mehr bei Weizennudeln. Und wenn du die gleiche Soße nimmst, alles, dann bleibt ja alles sozusagen gleich. Aber die Glucose-Peaks geht nicht so hoch. Und wir wissen halt, dass Glucose das ist, was uns ja altern lässt, was uns wenig leistungsfähig macht. Warum? Weil natürlich es gibt mit der Glucose Eiweißverklebungen und die finden ja nur nicht in Muskeln statt, sondern in allen Organen. Das heißt, das ist eigentlich, was unser Entzündungsfeuer, unser Alter hervorhebt und dieses zu reduzieren. Und das schaffen wir durch Autophagie-Zeitfenster, durch Kalorienreduktion, aber auch, was wichtig ist, durch Ketose, also ketonische Verbrennung. Das heißt, eben mehr Proteine sozusagen zu nehmen, aber dann natürlich auch mehr Fette. Und die Fette werden ja sozusagen umgewandelt dann, sodass sie über die Leber in Ketobausteine umgewandelt werden. Und Ketobausteine, die, das sind ja sozusagen der Zucker vom Körper, entwickelte Zucker in der Leber, der ist halt gesünder als die Glucose. Und vor allem, was ja richtig cool ist, man hat halt nie Hunger. Ja, weil man der Glukosespiegel durch die Ketone oder Ketosespiegel so da ist gleich, ja, weil der Körper adaptiert sich drauf und wenn wir aber kurzkettige Kohlenhydrate essen, dann schießt es kurz hoch, geht wieder runter Und das ist ungefähr, wie man Kaffee trinkt. Ja, dann geht's kurz hoch und danach fällt man noch weiter runter. Und wenn man das sozusagen sensibilisiert, dann braucht man das alles nicht mehr. Also zum Beispiel mein Energielevel ist so, ich brauche weder Kaffee, noch brauche ich irgendwie, ich trinke nicht mehr Grüntee. Ja, ich habe früher 2 Liter Grüntee getrunken, weil ich sage, okay, mein Energielevel ist so hoch und ich merke halt, warum soll ich das jetzt noch höher setzen? Ja, und das ist dann halt immer gleich. Und das sind halt viele verschiedene Bausteine, die da eben sozusagen reingehen, um halt dann ja die Leistungsfähigkeit extrem zu erhöhen. Und es ist egal, ob das jetzt Schach ist kognitiv, ob das eine Handkraft ist. Also alle Marker verändern sich halt phänomenal und explodieren halt regelrecht.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Sven, das ist ja, was für mich auch so Gamechanger war, Getreide komplett wegzulassen, komplett zu eliminieren. Ich bin ja dieser ketogene Zustand gepaart mit Obst und Gemüse, aber eigentlich animal-based, war für mich Gamechanger. Das heißt, ich habe einen komplett stetigen Energieabruf ohne jegliche Picks. Ja, ich habe auch mehrere Monate den Glukosesensor getragen, um einfach den Körper besser kennenzulernen. Das war auch sehr spannend. Und ich meine, ich würde jetzt zum Beispiel Eier aufgreifen. Die wurden ja so zu Unrecht gescholten für angeblichen Cholesterin bei einer Studie mit Hasen oder mit, ich weiß nicht, mit wem die da das gemacht haben. Aber Eier sind ja auch extrem vitalstoffreich und sehr wertvoll. Wie siehst du das?
Ja, also sag mal so, es gibt ja immer gute Sachen, perfekte Sachen, ideale Sachen. Wenn du es forschungsmäßig ansiehst, dann ist es in der Tat so. Also erstmal wieder intuitiv. Also meine Oma hat damals schon gesagt, ja, Ei ist alles drin, weil aus dem Ei entsteht das Leben. Und das ist tatsächlich so, wir haben im Ei eigentlich alles genau im optimalen Verhältnis, wir brauchen, außer Vitamin C. Das heißt, wenn du ein Apfel und Ei ist,
46 Vitalstoff von 47.
Richtig, ja. Genau. Also das heißt, und auch gut in der Balance und so weiter. Also das macht daher Sinn. Jetzt ist halt die Frage auch wiederum, wie esse ich das Ei, ja? Jetzt kann ich natürlich das, und was ist es für ein Ei? Also, wenn du ja siehst, zum Beispiel, ja, ist jetzt ein Ei, was ich vom Biobauern oder ein eigenes vom Garten hast, halt richtig.
Ganz andere Farbe.
Ganz andere Farbe. Oder halt ein Billig-Ei, und dann gibt's ja auch Bio aus dem Supermarkt, Discounted, sind halt trotzdem in einer Farm, da steht zwar Bio drauf, sind aber von 3500 Hennen sind da irgendwie trotzdem drin. Das heißt, das ist die Qualität, und vielleicht kriegen wir es noch besser hin beim Fleisch, weil da zeigt sich direkt, wenn ich ein Fleisch habe, zum Beispiel von freilaufenden Rind, dann habe ich selbst da Omega-3-Fettsäuren drin. Wenn ich aber einen Rind habe im Stall, dann bekommt es kein Sonnenlicht, das heißt, es hat keine Omega-3-Fettsäuren. Und Omega-3-Fettsäuren, haben wir vorher gesagt, 3:1 im Verhältnis, sind ja im Endeffekt, kann sich halt kein Krebs halten, weil Entzündung ging halt runter, das heißt, auch wieder Leistungsfähigkeit hoch. So, was jetzt Eier ist, Eier sind, und das ist ja wie eine andere Studie, wo du sagst, sie widersprechen sich. Jein. Wenn du halt wirklich Sachen bewusst anguckst, zum Beispiel gab es gerade eine Studie von Stanford, hat auch Huberman darüber berichtet, die Studie, wo man gesagt hat, was ist eigentlich besser? Vegan, vegetarisch oder Carnivore-Diät? Und das hast du ja gerade gesagt. Dann kam bei ihm raus, oder in der Studie des Stanford, die er sozusagen, er ist ja auch in Stanford, dann zitiert hat von Kollegen, dass es egal ist, sondern was wichtig ist, ist, dass du unverarbeitete Lebensmittel isst.
Clean.
So. Also keine Industrienahrung sozusagen, möglichst unverarbeitet. Das ist eigentlich der Nummer 1 Gamechanger, sage ich mal. Jetzt haben die aber natürlich in der Studie, und deswegen sage ich mal, ein bisschen, sag mal, zu Bewusstsein kommen oder tiefgründiger zu sehen. Da musst du mal sehen, du hast, wenn du am Ende der Nahrungskette isst, also wenn du Fleisch isst, ja, das ist richtig, du bist in der Ketose drin. Und deswegen geht's dir auch kurzfristig gut. Es ist so, es gibt ja auch viele Leute, die haben es dann probiert, die gehen sie erstmal richtig gut, also zum Beispiel nur Fleisch zu essen, 100% Fleisch, dann drehen die halt richtig auf, weil sie sind in der Ketose drin, und irgendwann, so nach einem Monat, geht es denen halt richtig schlecht. Hintergrund ist wieder, also das heißt, es wieder andere Sachen, warum, wie Darmflora und so weiter, warum es schlecht ist, weil ja das Fleisch viel länger braucht zum Verdauen und so weiter, und dann viel mehr Giftstoffe entstehen. Aber ein Hauptfaktor, und da muss ich nur sehen, wenn man jetzt nicht Leistungsfähigkeit hat, sondern Langlebigkeit als beispielsweise, und Fleisch ist, dann muss man sich bewusst werden, dass 90% der Giftstoffe werden aufgenommen durch tierische Produkte. Also 90% durch tierische Produkte, das heißt Fleisch, Milchprodukte und so weiter. Bei Milchprodukten wissen wir schon mal, dass gerade Kuhmilch Entzündungen fördert. Das heißt, in der DNA der Kühe ist automatisch entzündungsfördernd. Jetzt sagt zum Beispiel Basecast in 10.000 Studien zusammengefasst, und es gab eigentlich ein Vorgängerbuch, das heißt Wundermedizin Nahrung, das habe ich, glaube ich, in nur 20 Jahren gelesen, da haben sie schon 20 Studien zusammengefasst, aber da kam halt bei Basecast kam man raus, Nummer eins sagt mir, so viel ich mich da erinnern kann, ist Joghurt, ja, und Joghurt ist jetzt wieder zweideutig, weil durch Joghurt ist es so, ich habe die positiven Effekte der Darmbakterien, weil 80% des Immunsystems sitzt im Darm, und wenn ich Naturjoghurt esse, habe ich die ganzen Sachen drin. Ich habe trotzdem die DNA entzündungsfördernd, habe das Gegenteil sozusagen der Bakterien. Und wenn ich mir dann wieder angucke, zum Beispiel Milch, ja, da gibt es von der TU München eine Studie, die sagt, dass Milch ist ja entzündungsfördernd und deswegen ist halt Milch nicht gut zu trinken. Aber das pasteurisierte Milch, wenn du eine Rohmilch trinkst, die halt unbehandelt ist, was ist da drin? Da sind Bakterien drin auf der Darmflora. Die machen wieder Positives im Darm, sodass du die negativen Effekte nicht hast. Und bei Joghurt ist es halt noch mehr, weil da natürlich noch mehr Bakterien drin sind. So, jetzt sage ich, okay, das ist schon mal sehr gut, aber noch besser ist, wenn du zum Beispiel Sauerkraut isst, weil da hast du die positiven Dinge.
Fermentierte.
Du hast fermentierte Sachen, aber du hast dann nicht die Negativeffekte drin, zum Beispiel, und die sind ja so, egal ob du Bio isst oder nicht, am Ende der Nahrungskette hast du am meisten Giftstoffe drin. So, und deswegen, und auch die, vielleicht noch der letzte Punkt, DNA, wenn du zum Beispiel möglichst nah, also das Schlimmste, was du machen kannst, ist, obwohl es kontraintuitiv, hast du alle Vitalstoffe, die du hast, und Ernährung, wenn du Kannibale wirst, ja, dann, das ist wie bei Eier, du kannst Kannibale werden, aber die haben die kürzeste Lebenserwartung. Warum? Weil die DNA gleich essen. Und die größte hast du möglichst weit entfernt. Und das wäre, und deswegen ist es ja so wirksam, DNA, also von Pflanzen im Wasser, also sprich Algen. Und deswegen Chlorella, Spirulina, all diese Algen, wenn du die nimmst, auch in bestimmten Kombinationen. Aber dann musst du wieder sagen, okay, die meisten Algen sind ja mit Schwermetallen. Und wir haben ja selbst, also ursprünglich, man kann es nicht als Endprodukt kaufen, es ist nur B2B. Aber wir wissen von unserer Firma, wir haben zum Beispiel Island Algen. Und dann suchen wir ein Labor und dann sind plötzlich 11% Schwermetall drin. Dann denkst du, ja, so Island, okay, das ist mehr. Nee, Island waren früher, die Silberminen, da hat's runtergeregnet und so weiter. Das heißt, weil Algen ziehen es ja an. Das heißt, wenn du Algen isst, hast du eine Entgiftung drin. Also es ist eben sehr komplex. Aber das ist sozusagen auch nochmal ein Lied wirklich weit weg und dann halt auch diese Kombination zu nehmen. Also Eier sind zum Beispiel sehr gut. Ja, also zum Beispiel Bismarck hat ja über 20 Eier gegessen am Tag und ist über 80 geworden. So, und also die sind sehr gut. Und du kannst halt, und genauso ist, wenn du sagst, wenn du halt Fleisch isst, diese verarbeitet, ist immer die Frage, was willst du erreichen? Was ist dein Ziel? Die Zielklarheit.
Und die Qualität. Ich glaube, Weidenrind ist etwas anderes, wie du gesagt hast, als etwas, was im Stall.
Genau, und wenn du halt so ein irgendein Tier nimmst, was halt ein Bison, was halt massiert wird, ja, dann hat es halt keinen Stress, ja. Und wenn du halt irgendwie ein Tier hast, was an der Kette liegt, das ganze Leben, dann ist es ein ganzer Stress. Es ist ja auch alles mit. Ja, und Hormone und so weiter. Also deswegen immer Qualität ist es A und O in allen Sachen, ob das Vitalstoffe, ist, Ernährung ist und so weiter. Und immer, was ist gut und was ist ideal.
Sven, vielleicht kurze Frage zu Thema pflanzliche Ernährung. Ich meine, die Carnivore-Fraktion greift ja auch die Pflanzen wegen Lektin und Phytinsäure sehr stark an. Ja. Wie siehst du das?
Ja, das ist in der Tat so. Wir haben ja auch bei uns im Labor, also sehr stark beispielsweise, also gerade jetzt muss man sagen, also Bio-Standards, und wir sind ja, also eine Firma, die gibt es seit 75 Jahren, wie gesagt, ist nicht Endverbraucher, deswegen gibt es auch keine Werbung, wir können ja nichts kaufen. Aber das ist, wir haben halt Labors und da wird untersucht, und was jetzt zunehmend immer mehr ein Problem ist also zwei Sachen. Einerseits die Pflanzen durch die sagen wir Wetterfluktuation, wenn es immer wärmer ist, gibt es auch Studien davon, wenn man Pflanzen unter Stress setzt, dann entwickeln die halt auch viele sozusagen pflanzliche Abwehrstoffe. Und diese pflanzlichen Abwehrstoffe sind ja im Endeffekt Gift. Ich erzähle das immer, ich habe ja bei mir so über 100 so Anti-Aging-Pflanzen auch wachsen am Balkon, im Garten, im Haus und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob hier, jetzt sind hier keine gerade da. Und wenn du jetzt von irgendwas nimmst, also die normalen Kräuter wie Basilikum oder Thymian, dann sind die ja wie ein natürliches Antibiotikum, die ja selbst krankenhausresistente Keime viele von denen kaputt machen. Aber wenn du jetzt zu viel Basilikum isst, dann vergiftest du dich, weil das produziert ja ein sozusagen Insektenschutzmittel, damit jetzt nicht eine Raupe kommt oder Schmetterling oder irgendein und das Ganze wegfrisst. Das heißt, was ich selber empfehle, ist halt von jedem Blatt irgendwie von 100 verschiedenen Pflanzen ein Blatt abzuzupfen, weil du dich halt dann nicht vergiftest mit Alkaloiden oder anderen Substanzen. So, und das wird halt kritisiert. Das ist dann Nummer eins, dass die natürlich drin sind. Nummer zwei ist, unter Stressgesetz entwickeln die mehr davon. Deswegen setzt man zum Beispiel Algen, die man hat, extrem unter Stress. Dann entwickeln die ja eigentlich diese ganzen guten Stoffe. Die werden halt dann kurz produziert, bevor die Algen geerntet werden. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist aber, dass wir, unsere Welt ist so vergiftet momentan. Du hast ja zum Beispiel die Abdriften, wo der Wind halt rumgeht, wo er auf dem Biofeld geht. Und die isst du natürlich auch alle mit. Ja, nur da musst du dir immer bewusst sein, dass du mehr am Ende der Nahrungskette, desto mehr Giftstoffe sind drin. Ja, und natürlich, wenn du Bio-Lebensmittel isst, hast du halt auch eine geringere, also nimmst halt einfach weniger Gifte auf. Ja, egal, ob es Tiere sind oder Pflanzen sind. Deswegen ist es halt schon mal natürlich sehr sinnvoll, das so zu machen. Und ja, also dann ist die Frage, was esse ich für Pflanzen? Wie gehe ich damit um? Also zum Beispiel Hülsenfrüchte haben ja sehr viel Protein, also meistens ja oder gute noch mehr als Fleisch. Und wenn ich die zum Beispiel Bohnen halt vor einweiche, abschütte, dann sind halt die Saponine, die Seifenstoffe, werden halt auch reduziert. Also die Frage ist immer, wie mache ich was? Wann esse ich was? Wie viel esse ich von wem? Und da halt möglichst Vielfalt, weil das ist ja unser nächstes Problem, ob das eine Bewegung ist, Ernährung ist. Wir haben bei uns im Supermarkt, ich keine Ahnung, dass es 20, 40 verschiedene Pflanzen geben. Wenn du nach China gehst, werden wahrscheinlich 5000 verschiedene Sachen gegessen, ja, von Pilzen bis Rinden bis irgendwas. Und das ist diese Vielfalt, die natürlich auch viel gesünder ist, weil ich halt dann weniger, was ich akkumuliere von irgendwelchen Giftstoffen und auch mehr verschiedene Mineralien und Vitamine habe von halt verschiedenen Nahrungsmittelprodukten. Und was ich halt persönlich mache, ich gehe zum Beispiel einfach in den Garten von mir. Wer keinen Garten hat, kann ja irgendwo im Park, wo auch immer gehen, und da halt einfach Pflanzen abzupfen. Da gibt's dann auch eine App, die kann man irgendwelche Apps, was ich, gibt's von Unis irgendwelche Apps auch kostenlos. Da kannst du die Pflanze einscannen, und dann kannst du sagen, kannst du die Pflanze essen oder nicht. Und bei mir ist zum Beispiel, was ich, Bambusblätter, Schlinknütterich, was ich, Blutkresse, Kresse. Löwenzahn, all das nehme ich halt rein. Ich nehme meine Vitalstoffmischung, dann nehme ich die ganzen Pflanzen noch mit rein. So, und entweder esse ich die so oder durch einen Mixer. Und dann hast du halt einfach von verschiedenen Sachen verschieden. Du hast es regional, du hast möglichst wenig Giftstoffe drin, keine Transporten, es kostet noch nicht mal was. Das ist halt so ideal. Ja, und Kalorien haben ja sowieso mehr als genug meistens, sodass das eigentlich eher nicht ein Problem ist, Kalorien zu kriegen, ja, sondern eben dann
gute. Wie geht es mit dem Eiweiß um? Das heißt, ich versuche jetzt 1,6 Gramm bis 1,8 Gramm pro Körpergewicht, Kilogramm zu mir zu nehmen. Und wenn ich das richtig verstehe, je älter man wird, desto mehr benötigt man von Protein. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also da gibt es jetzt auch wieder, also eigentlich ist es, um möglichst alt zu werden, sagt man nochmal in der Altersforschung, man sollte eher 0,7 Gramm nur nehmen pro Kilogramm Körpergewicht. Was so normalerweise ist, sagt man so 1,2, Sportler nehmen ja 1,5 bis 2 Gramm, Bodybuilder sogar manchmal noch mehr. Was halt passiert ist natürlich, wenn man viele nimmt, dann schädigt es. Und dann ist natürlich die Frage, was nimmt man, wann nimmt man das, wie nimmt man das? Und wie ich selbst damit umgehe, ist auch mit also ich nehme zum Beispiel auch selber Proteinshake. Ich nehme halt ein Protein, was basisch verstoffwechselt wird. Das ist auch sehr selten, ja, weil die meisten Proteine sind ja säurebildend. Also Fleisch insbesondere, Milchprodukte insbesondere, aber selbst Hülsenfrüchte, die ja eigentlich sehr gesund sind, sind säurebildend. Und deswegen ist es gut, halt da in das Basische zu gehen. Und wie ich damit umgehe, ist, es ist ja so, ist ja wieder ganz logisch, wenn ich zum Beispiel vorm Essen, ja, mache ich es meistens so und das mit Spaß, ich nehme Kinder auf den Arm, wir machen ein paar Kniebeugen, Klimmzüge mit Kindern am Rücken oder Liegestütze. Das heißt, ich setze einen Trigger. Was passiert da? Kohlenhydratspeicher wird leer gemacht. Das heißt, wenn ich danach esse, wird der erstmal gefüllt. Und ich habe, wenn ich Proteine zu mir nehme, werden die sofort dorthin gesetzt, wo sie halt hin sollen, nämlich in Bildung der Muskeln, weil ich will ja die Muskeln erhalten, weil das hat ja auch hormonelle Dimension, die Muskeln zu halten. So, wenn ich aber jetzt in der Früh essen würde, ja, richtig viel oder wann auch immer, wenn ich danach kein Training mache, dann kommt natürlich ein riesen Glukose ins Blut. Wenn ich dann nur sitze, mich nicht bewege, also was ich zum Beispiel habe, ich habe einfach ein Gehband, jetzt nicht in meinem Podcast-Studio, aber ich habe normalerweise, wenn ich bin, habe ich ein Gehband, das heißt, es ist bei zwischen 2 bis maximal 6 Kilometer pro Stunde, stelle ich verschiedene Varianzen ein, und du kannst die Leistungsfähigkeit nimmt extremst zu und du kannst vom ersten Sekunde an, ersten Mal, du das erste Mal stehst, kannst du alles machen. E-Mails schreiben, normale Texte schreiben, WhatsApp, telefonieren, du kannst trinken, Gehband, super easy, hätte ich niemals gedacht. Und was du hast, wenn du statt 8 Stunden sitzen auf 5 km/h einstellst, hast du jeden Tag eigentlich Marathon. Und wir sind ja früher, sind wir als Jäger, sind wir ungefähr 40 Kilometer gegangen. Und wir haben Studien, die zeigt, die Korrelation ist, also von 1700 Schritten bis 17.000 wurde es, glaube ich, untersucht, ist es weniger steigend, die Sterblichkeit. Das heißt, egal ob du jetzt 46 bist, ob du 86 bist oder 16 bist, die Sterblichkeit steigt oder sinkt linear mit Anzahl der Schritten. So, und da muss ich ja gar nichts tun.
Sitzen ist neues Rauchen.
Ja, genau, sitzen ist neues Rauchen und die nächste Position ist immer die beste, weil diese Abwechslung. Und im Gehband kannst du dich bewegen und du merkst es halt, und das ist jetzt nicht ungesund, ist auch nicht zum Nachmachen. Ich habe es nur selber oft gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Tage in meinem Leben auch komplett durchgearbeitet. Also Student mit Doppelstudium, mit keine Ahnung was. Teilweise ist einfach die ganze Nacht komplett durch. Wenn du es im Sitzen machst, bist du komplett fertig. Wenn du es im Gehen machst, hast du endlos Energie. Und was ja auch passiert ist, du hast einfach eine größere Gehirndurchblutung. Das heißt, du hast die Entzündungsprozesse nicht, die ja im Schlaf wird das Gehirn entgiftet. Das heißt, wenn du gehst, aber langsam gehst, dann hast du immer eine Durchblutung. Du hast auch Mineralstoffe, Vitamine kommen überall dorthin, wo sie kommen sollen. Wir brauchen ja teilweise Gelenke, brauchen wir 3 Stunden Bewegung am Tag alleine, damit die halt durch die Durchblutung, weil sich Knochen alles halt versorgt wird. Ja, also insofern muss man mal so ein bisschen ganzheitlich denken, was man da macht. Und da wirkt, wie gesagt, so ein Gehband, das hat für die, die halt einfach viel arbeiten. Natürlich ist es idealer, sage ich mal, draußen in der Natur rumzugehen, aber wenn man das halt nicht kann, gibt's halt immer eine Second-Best-Lösung. Und bevor ich halt sitze, nehme ich ein Gehband und klar kann man Routinen einführen, dass man in der Mittagszeit mal oder je nach Sommer oder Winter rausgeht, frische Luft, weil auch so Bildschirmzeiten zum Beispiel sind ja Sachen, die Augen, ich brauche 3 Stunden Sonnenlicht am Tag, um das natürliche Spektrum zu haben, wirklich kein Kunstlicht, also auch dieses Licht zum Beispiel, jetzt ist ein künstliches Licht da, das merkt man halt, das geht halt voll in die Augen, ja. Und deswegen, also man kann halt versuchen, wie wir es ideal und desto mehr Bewusstsein ich über alles kriege, desto mehr kann ich natürlich darauf eingehen und desto leistungsfähiger wäre ich auch und gesünder und jünger und glücklicher.
Und da du jetzt auch vom Basischen sprichst, zum Beispiel Buchinger Fasten, machst du so etwas? Ich habe jetzt das für mich entdeckt, das machen wir jetzt regelmäßig. Mhm.
Also einer meiner besten Freunde ist tatsächlich Coach von Buchinger Fasten. Das heißt, kenne ich mich auch relativ gut aus. Auch sehr sinnvoll, ja. Also deswegen, es gibt halt verschiedene Methoden, die verschieden gut sind. Bei mir ist halt persönlich so, dass ich halt ein sehr hohes Arbeitslevel habe. Das heißt, ich mache sowieso intermittierendes Fasten, also täglich, dass ich eigentlich ein längeres Fasten bisher nicht brauche oder sag mal auch nicht kann, weil du musst ja eigentlich beim richtigen Fasten, ist ja sinnvoll, in eine Fastenklinik zu gehen. Ich habe auch eine sehr gute Bekannte, die macht das seit, die ist 64, macht das seit über 40 Jahren, jedes Jahr, immer, ich glaube, 2 oder 3 Wochen, richtig in eine Klinik zu gehen, dort halt Ruhe zu kommen und halt fasten. Und das merkst du einfach, die sieht halt sehr, 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 sehr jung aus, weil sie hatte damals Anfang 20 schon irgendwie einen entzündeten Darm und halt richtig, richtig krank, also so richtig bedroht, auch lebensbedrohlich und seitdem durchgezogen und das merkst du einfach bei den Leuten sehr, sehr gut. Und das sind halt verschiedene Maßnahmen, die man nehmen kann. Aber da gilt auch wieder, jeder sollte es halt auf sein persönliches Leben anpassen. Und deswegen sage ich auch oft, ich habe selber, mir gibt es ja auch, weil sie eine langfristig jetzt was haben will. Also bei mir gibt's auf der Homepage, wenn du svenvoeppel.com eingibst oder einfach nur svenvoeppel oder Alterstest, dann siehst du, dann kannst du 7 Fragen beantworten. Das sind halt die 7 Faktoren der Jungbrunnen, das dauert keine 5 Minuten. Dann bekommst du ein Ergebnis raus. Wie alt bist du biologisch? Und das ist halt sehr stark matchend. Also ich habe jetzt einer der führenden Gesundheitspodcasts gehabt, der hat gemacht, er hat einen zellbiologischen Horvath-Test gemacht, 300 Euro bezahlt, der ist halt kostenlos und hat das gleiche zellbiologische Alter gehabt. Nur allein mit beantwortenden Fragen. Und dann bekommst du auch einen Newsletter mit sehr viel wertvollen Content, also freien Content natürlich alles. Und da kriegst du jetzt erstmal ein Jungbrunnen-Protokoll. Da steht halt drin zu den 7 Jungbrunnenfaktoren bei Einstellung, Ernährung, Bewegung, was du machen kannst. Auch beim Atmen und so weiter. Und direkt auch in der E-Mail Tipps zu deinem sozusagen Herausforderungsprofil, wenn Atmen oder Gesundheit oder was auch immer, du möchtest besser schlafen, kriegst du halt direkt die Tipps, wie kannst du das machen. Plus das Jungbrunnenprotokoll, plus dann immer zum Beispiel unser Podcast wird dann wahrscheinlich über das E-Mail auch verteilt werden und auch die anderen Podcasts und anderen Content. Da kann man halt wirklich, also da hat man, glaube ich, ein sehr, sehr großes Leistungsspektrum. Und ansonsten gibt es auch eine App von mir, Jungbrunnen-App, wo man täglich Tipps bekommt. Aber der höchste ist eigentlich dieses Jungbrunnen.live, wo wir einfach gehen und sagen, täglich Meditation, weil dann kommt man halt aus dem Verstand heraus, aus dem Ego heraus. Da ist alles unheimlich anstrengend. Also die meisten von uns oder die meisten, die zuhören, sind ja Höchstleister, ja, die sich verbessern wollen, und die machen das meistens mit Anstrengung. Und du hast ja selber gesagt, okay, du setzt jetzt viel mehr Wert auf deinen Körper, auf Regeneration. Und ich hatte letztens in Dänemark mal einen Vortrag, und da war eine dreifache Olympia-Gold, die das moderiert hatte. Und dann sagte sie auch, ja, wie hat sie das geschafft? Und sie hat gesagt, sie hat es geschafft durch Regeneration. Weil die meisten in der Olympiade oder auch im Business, denen fehlt es ja nicht an Motivation, denen fehlt es auch nicht an Arbeitsleistung, sondern fehlt es einfach, ein balanciertes Leben zu haben. Und ich kenne ganz viele Höchstleister, die total all-in gehen, ja, und so wie wir halt, keine Ahnung, 100 Stunden arbeiten, ja, bis wir irgendwann zur Vernunft kommen vielleicht, der eine früher, der andere später, und sagen, okay, das ist gar nicht die Anzahl der Arbeit, sondern, also zum Beispiel sind ja die klassischen Sachen, nicht im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen arbeiten, also strategisch arbeiten, Leverage schaffen, sag ich mal, statt mit der Schaufel zu graben, im Schaufelrad Bagger, dann ist man halt viel effektiver, deswegen gibt's ja Innovation, und dass man sozusagen in diese Leistungsfähigkeit reingibt. Und das passiert nämlich genau, indem wir eben aus unserem Verstand rausgehen, weil der Verstand ist halt extremst limitiert, uns sozusagen öffnen, das in Tai Chi, in Chinesisch nennt sich das Tor zum Himmel öffnen, das heißt, wir kommen, indem wir unser Gehirn öffnen, wie ich schon gesagt habe, mit diesen, mit den höheren Frequenzen, also indem wir aus dem Stresslevel kommen, kommen wir sozusagen in die innovativen Kapazitäten, dann öffnen wir uns und dann kommen wir zum universellen, zum holistischen Denken, wo wir einfach sofort, und das sind alle Erfindungen, ob Nobelpreis oder was, es ist immer so, wir haben Einfälle. Wir öffnen uns und es fällt in uns ein. Das ist, was mit Einfall gemeint ist. Also wir müssen nur ganz bewusst auf die Worte hören, die wir benutzen. Und dann wissen wir eigentlich alles sofort. So wie wir alle achtsam sind, wissen wir alles. Das heißt, es fällt uns ein. Und das heißt, wir kommen zu Bewusstsein und wir kommen vom Tun zum Sein. Und aus diesem Sein heraus erzeugen wir eigentlich das. Und deswegen ist halt die Meditation so wertvoll, wie wir auch in Jungborn Life halt machen, dass du Glaubenssätze umprogrammierst, weil egal, ob du jetzt ins Krafttraining gehst, ob dein Business aufbaust, ob Partnerschaft hast, versuchen alle irgendwie, ja, mit Anstrengung, da muss man das machen und logisch, und dann ziehst du dir Wissen rein und Wissen rein und Wissen rein. Aber wir sind ja alle Wissensriesen, Umsetzungszwerge. Und es geht darum, dass wir sagen, okay, Wissen allein, sagt ja schon Goethe, reicht ja nicht, du musst es auch tun. Ja, aber das Tun ist die erste Stufe. Und hinter dem Tun steckt eigentlich das Sein. Das heißt, wenn du etwas bist, ich sag mal, irgendein Promi, ja, wenn einer kein Promi ist, dann muss er tun. Ja, der versucht, alles möglich aufmerksam zu haben. Ja, der Promi macht halt gar nichts. Der ist einfach nur und zieht halt alles an. Die Leute kommen, fotografieren und so weiter. Warum? Er ist das. Und warum ist er das? Nicht, weil er irgendwas getan hat, sondern weil er das ausstrahlt, weil es in ihm selber ist. Und genau das ist es, wenn wir zu uns selbst kommen, wissen, was wir wollen, also Zielklarheit, und dann fokussieren und dann in uns nehmen und zwar dankbar und glücklich sein. Das ist die größte Macht des Universums. Wenn ich dankbar und glücklich bin, zum Beispiel, dass ich in Fülle lebe, ja, dann, ich kann alle Gefühle, alles, was ich will, in mir erzeugen. Ich kann doch jetzt sagen, ich bin mal super sympathisch, ja. Oder ich kann, also egal, was ich will, ich kann jetzt seriös sein, oder ich kann überglücklich sein. Ich kann mein Herz öffnen über Liebe, Liebe ausstrahlen. Das kann man alles in dem Moment erzeugen wir selber. Und die meisten, die bewegen ihr Leben, wenn sie sagen, okay, im Außen passiert irgendwas und sie reagieren innen, sind traurig oder freudig, weil außen was passiert. Aber in Wahrheit, also in Wirklichkeit, sage ich mal, passiert es in uns, wir erzeugen es und wir erzeugen das Außen. Und wenn wir das begriffen haben, dann ändert sich unser Leben radikal, weil dann nehmen wir es selbst in der Hand. Und das wissen wir, Selbstwirksamkeit, wie schon gesagt, ist das höchste Konstrukt für Erfolg. Dann haben wir es selbst in der Hand, weil Selbstwirksamkeit ist nichts anderes als ein Glauben. Glauben versetzt Berge. Und genau das passiert, wir nehmen es in uns. Und dann halt nicht wünschen und sagen, oh, ich möchte das, dann bin ich im Mangel, sondern, oh, ich bin glücklich und dankbar. Und das ist, sage ich mal, die Tautologie, dass ich glücklich und dankbar bin. So, was macht es, wenn ich so aufwache, einschlafe, dann ist mein Immunsystem, wird geboostet, ja, dann lache ich halt mehr, wie im Urlaub, sind ja alle so gut und freundlich und gut gelaunt, ja klar, ich bin halt ausgeschlafen, bin selber glücklich, und dann strahlen die, lachen die, also Reziprozitätseffekte. So, und diese habe ich, wenn ich die ausstrahle von mir selber, dann ändert sich halt mein Leben halt wirklich granatenmäßig in all dem Bereich.
Was mir geholfen hat, zu verstehen, diese alte Weisheit, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich, das ist, glaube, ja, ein sehr guter Spruch.
Es ist ein super Spruch, weil es gab noch nie einen Menschen, wird auch nie ein Mensch sein, der in dem Moment, wo er dankbar ist, nicht glücklich ist. Das geht nicht. Das ist, weil wir, es gibt ja der einzige Moment, wo wir leben können, ist der Augenblick jetzt. Und in dem können wir handeln. Und wenn wir bei uns selbst sind, wissen wir in jedem Moment, was wir zu tun haben. Und das heißt, wenn in jedem Moment, wo wir dankbar sind, sind wir glücklich. Aber in dem Moment, wo wir dankbar für etwas sind, dass wir es haben, in uns haben, also jetzt, egal was es ist, jetzt zum Beispiel Finanzen, du sagst einfach, oh, ich bin glücklich und dankbar, dass ich plötzlich explodiert alles. Ich weiß gar nicht, und da gibt's ja die Affirmationen. Ich bin jetzt dabei auch gerade zur Affirmation zu finden. Affirmation ist ja auch wissenschaftlich so anerkannt, das wirkt halt sehr, sehr stark. Und man hat gemacht, ich weiß nicht mehr genau, wie hieß, seinen Namen und Walk, der ist durchgegangen, ich habe das im Positiv-Effekt-Buch beschrieben, der ging durch, die haben ein Experiment gemacht, ein psychologisches Experiment, der ging durch den Hafen und ist spazieren gegangen und hat sich vorgestellt, er ist der schlimmste Mensch der Welt, der böseste Mensch der Welt. Und die haben das Experiment abbrechen müssen, weil da ist halt alles möglich passiert. Der ist gegangen, denen ist ein Blumentopf fast auf den Kopf gefallen, ich glaube auf die Schultern, Hunde haben ihn angefallen, Leute haben ihn beschimpft, da haben sie, okay, das ist zu gefährlich, brechen sie ab. Und genau das gibt's ja auch im positiven Sinne, ja, indem man einfach sozusagen diese Ursache und Wirkung hat. Ja, das ist, wie gesagt, wieder der Effekt. Und wenn man da dankbar und glücklich ist, und egal was es ist, also das kann ja jeder mal ausprobieren, und zwar in dem Kleinen, wenn man sagt, jetzt bin ich mal froh, zum Beispiel dankbar, dass ich plötzlich unerwartet, wenn einer nichts glaubt, was er vielleicht glauben kann, ja, bis Ende der Woche kriege ich plötzlich unerwartet 10 Euro. Ja? Dann wird irgendwo werden diese 10 Euro herkommen. Und wenn man ein bisschen fortgeschritten ist, kann man plötzlich dankbar und glücklich sein für eine erfüllte Beziehung. Dankbar und glücklich sein zum Beispiel für Sexualität im Überfluss. Also alles, was man sozusagen dankbar in sich aufnimmt, kommt sofort und tritt in Außen in Erscheinung.
Sven, ich finde es super faszinierend, vor diesem Hintergrund jetzt der Ausführungen zuletzt. Wir stellen immer wieder die Fragen zum Abschluss des Podcastes und das sind immer drei Fragen unvorbereitet. Und ich würde gerne dich fragen, was würdest du deinem 20-jährigen Sven empfehlen mit all deine Weisheit von heute?
Das ist die erste Frage, oder?
Ja.
Okay. Aufzuwachen, zu Bewusstsein kommen, wer ich selbst bin. Und daraus löst sich eigentlich alles.
Kann man das mit 20 machen?
Ja.
Kann man das mit 20 wissen, wenn man ist?
Kann jeder in Echtzeit, weil, sag mal so, wir sind das ja eigentlich. Also wir sind ja vollkommenes, ewiges Sein. Wir sind alle eins. Wir sind uns nur dessen nicht bewusst. Wir haben es vergessen. Und wir erinnern uns. Wir müssen auch nichts tun. Wir sind das. Wir wissen es noch nicht. Aber
du hast ja gesagt, wir müssen uns entwickeln. Wir sind ja verwickelt. Genau. Und mit unserer Potenzialabschöpfung entwickeln wir uns. Wenn ich mit 20 schon da bin, wo ich sein kann und existiere, wie ist das mit der Entwicklung?
Die Entwicklung ist ja dieser. Also sag mal so, ich habe mein ganzes Leben probiert, sozusagen zur Erleuchtung zu kommen. Ja, und Erleuchtung ist ein typischer Begriff aus dem Verstand heraus. Ich habe, keine Ahnung, als Kind Meditation und Yoga und Karate, Schwarzgurt und Reiki-Meisterlehrer und, keine Ahnung, gedichtet, geforscht, Physik, Quantenphysik, Universum. Ich habe alles getan, gelesen, alle möglichen Religionen und Bibel und Koran und Hinduismus und so und Philosophie. Ich habe Arbeiten geschrieben, Diplomarbeiten und was ich alles über Philosophie, über Kant, Wittgenstein, Auflösung der Sprache. Und es kam immer so, der Verstand ist begrenzt. Also Kant sagt der Auflösung, ist begrenzt, weil wir sind in einer Bubble drin. Auch Wittgenstein sagt, wir sind in einer Bubble drin. Hat ja dann sogar aufgehört, das ist ein Traktat nach seinem zweiten Buch, ist dann Dorflehrer geworden, weil er sagt, die Philosophie ist am Ende. Und die ist auch am Ende, weil der Verstand, der logisch ist, begrenzt. Wir können unendlich viele Worte fassen, sind aber immer noch in dieser Bubble drin. So, das ist, was ein Verstand ist. Und und wenn wir halt sozusagen erwachen, zu uns selbst kommen, dann ist es ein Prozess. Also es ist nicht so, du bist plötzlich erwacht und das ist, sag mal, aus dem Ego heraus nennt sich erleuchtet. Aber aus dem Sein heraus ist plötzlich, du erwachst, deswegen erwachen, weil du musst nichts dafür tun. Das Einzige ist, du fokussierst immer drauf und sobald du in die Bewusstseinsbeobachterrolle gehst, distanzierst dich vom Verstand und sobald du das gemacht hast, bist du sozusagen nicht erleuchtet, sondern erwacht. Aber dieses Erwachen ist ja nicht so, zack, schalte an und es bleibt immer an, sondern es ist ein Prozess. Also du bist kurz erwacht, kriegst eine Erkenntnis, dann fängst du wieder an zu schlafen. Bist erwacht, schläfst, erwacht. So, und diese Momente werden immer größer. Und natürlich kannst du dir bewusst werden, du kannst dir über Zettel hinschreiben, du kannst dir Klingeln machen, Klingeltöne, Wecker stellen, also so über den Kühlschrank und überall, egal wo, an den Computer hin, ans Bett hin, vom Einschlafen, vom Aufstehen. Und dann kannst du halt, und das Wichtigste ist am Abend oder morgen, weil da sind wir halt offen. Da ist ja auch das, wo Sachen besonders gut gelernt werden, eingängig sind. Das heißt, wenn ich da zu Bewusstsein komme, weiß, wer ich selber bin, ja, ich bin ein unendliches Sein, schlafe so ein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der Nacht das tue, was ich am Tag tue, relativ groß, weil Schlafen ist nichts anderes als Energieverarbeitung des Tages. So, wenn ich aufwache, als wer wache ich auf, dann erinnere ich mich halt oft nicht, aber bei mir ist halt so, dass ich jeden Morgen halt aufwache und weiß, wer bin ich wirklich, also ewiges Sein, und aus diesem Bewusstsein heraus meinen Tag gestalte. Das heißt, ich stehe schon auf, dann stehe ich halt nicht mit dem falschen Bein auf, sondern mit dem richtigen, und komme halt zu Bewusstsein. Und klar passiert es dann im Alltag wieder, kommt hier und das und natürlich die 21 Rollen und dann verfällt man halt in Stress und vergisst wieder, wer man wirklich ist. Aber man kann jederzeit, und selbst wenn ich jetzt erzählt habe davon, war ich jetzt im Verstand. Und jetzt ist mir eingefallen, okay, es ist ja Zeit, wieder auch jetzt zu Bewusstsein zu kommen, ins mehr ins Sein reinkommen, dann merkst du schon, die Präsenz wird halt viel größer, das Sein wird viel größer. Und jetzt spreche ich ja auch zum Beispiel nicht nur aus dem Verstand den Verstand an, sondern ich spreche aus dem Herzen, ich spreche aus dem Bewusstsein und spreche sozusagen das an, was ja wirklich du und jeder, der zuhört, nämlich ist. Wir sind alle sozusagen eins, das eine ewige Sein. Und aus diesem heraus wir leben und uns sozusagen in andere Welten sozusagen, wir sind der Schöpfer, in die Welten reingehen, uns zu erfahren. Es ist jetzt vielleicht zu tief, ich kann das auch noch erklären, warum das so ist, in der Einheit. Und da gibt es ja auch super wissenschaftliche Studien drüber, auch in der Psychologie, auch von Amsterdam und anderen Unis, wo bestimmte Meditationstechniken gesehen werden. Und die sind sozusagen in die Beobachterrolle reinzufallen. Das, was ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, ist sozusagen der Anfang. Und irgendwann sind die non-dualen Meditationen, wo du halt eins wirst mit allem. Und das Hier und Jetzt ist eigentlich auch nur ein Gehirnzustand. Und wenn du da mal reinguckst im Gehirn, unser Gehirn interpretiert ja, wir können ja die Wirklichkeit nicht erfassen, ja, was im Außen ist, sondern wir können nur Sinne aufnehmen. Die gehen über, sind ja alles elektronische Signale, Energien, die dann in unser Gehirn interpretiert werden. Deswegen, wenn du jemand fragst, erzählt ja jeder vor Gericht einen komplett anderen Sachverhalt. Und denkst, hey, hat der einer eine Waffel? Und da gibt's ja auch wieder so einen schönen Spruch, wenn du sagst, ein weiser Richter, da kommt einer, sagt, ja, Sachverhalt ist so und so. Ja, hast du recht. Dann kommt der andere, ja, ist so und so. Ja, hast du recht. Dann sagt er, aber das widerspricht sich doch. Sagt er, nee, beide haben recht. Weil beide leben in ihrer Realität, also haben beide aus ihrer Wahrnehmung recht, sonst würden sie sich so handeln. Und deswegen auch zum
Beispiel... Landkarte ist nie die Landschaft.
Ja, also wenn du zum Beispiel, sagen wir so, wenn du jetzt Empathie hast und du sagst, ist zum Beispiel ein Krimineller, ein Schwerverbrecher. Sagst ja, warum kann der das tun? Also erstmal gibt's ja nur Gut durch Böse, das ist ja auch die Einheit. Und zweitens müsstest du ja sehen, wenn du das gleiche Erbgut hättest, gleich aufwachsen würdest, die gleichen Bezugspersonen, alles gleich wäre, dann wärst du ja genauso wie diese Person. So, und dann ist diese Person und hat dann ihre Traumata und wirkt es sofort. Und was passiert bei einer Person, die so ist? Also ich sage mal, ein Schwerverbrecher, der erzählt ja selber, er wäre gut. Also ich glaube, 80% geben in der Studie an, jetzt egal, was man von Mutter Teresa hält oder nicht, aber sie geben an, sie wären besser als Mutter Teresa und müssten eher, wenn es ein Himmelreich gibt, ein Himmel wäre, müssten in den Himmel kommen statt Mutter Teresa. Ja, so, das ist wie die meisten denken ja, sie können besser Auto fahren als der Durchschnitt. Also auch wahrscheinlich 80%, ich weiß nicht wie viel, aber auf jeden Fall über 50%.
Ja.
So, das heißt, diese Selbstüberschätzung. 75.
Vor allem Männer.
Genau, Männer sind natürlich, Frauen sind wieder bescheidener, Männer sind ja die besseren Autofahrer, wissen wir ja natürlich, klar. Und ob es dann Realität ist, Selbstüberschätzung ist anders gut, das sind wieder andere Sachen, weil Gehirne natürlich anders strukturiert sind von Frauen und Männern, sind wir bei anderen Sachen. Oder tendenziell, ja, das ist ja auch immer so. Aber und da geht's halt immer, und das ist ja das Entscheidende, zu Bewusstsein zu kommen, sag mal so aufzuwachen, der, wer wir wirklich sind. Und das kann man mit 20 schon machen. Und wenn man mit 20 aufwacht, ist man besser. Und das ist, zeigt ja zum Beispiel, also wenn wir jetzt mit einem Verbrecher sind, der sagt, ich bin eigentlich ein guter Mensch, aber ich habe jetzt so schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen musste ich das so, bin so. Was macht die Person? Die Person ist nicht ganz. Das heißt, die Person trennt sich von dem, was sie wirklich ist, hat ein Idealbild von sich selber, hat sich also selber im wahrsten Sinne des Wortes nicht im Griff, ist nicht bewusst, aber sie hat sich nicht im Griff. Und dadurch kann man halt dann morden, man kann Leute für sich manipulieren, also die typische dunkle Triade, wo du auch schon einen Podcast hat, sehr guten Podcast hattest. So, und was kann man machen? Wenn die Person zu Bewusstsein kommt, sieht sie, was das ist. Und das ist ja zum Beispiel, ich sage mal, ein Heiliger, das kommt auf dem Englischen, holy, heilig, der ist ja nicht gut, sondern der sagt, hey, Moment mal, ich habe alles in mir, ich bin ja alles, ich habe Gutes und Schlechtes in mir, aber ich bemühe mich, gut zu handeln. Das heißt, die Person ist sich selbstbewusst, ist selbst im Griff und weiß natürlich, wenn ich schlechte Sachen verursache, kommt Schlechtes zurück. Warum sollte ich das tun? Außerdem sind wir sowieso alle eins. Wenn ich dir was Schlechtes antue, tue ich es mir gleichzeitig auch an. Das heißt, wenn man diese Empathie hat und nicht nur in der Beziehung, das ist natürlich die erste Ebene, erstmal zu sich selbst, zum Partner, zu Kindern, zu Besuchspersonen, aber zum Land, zur gesamten Gemeinschaft, zum gesamten Universum, dann kommst du halt immer mehr rein, wo sich dein Herz immer mehr öffnet, dein Bewusstsein immer mehr öffnet, wo dein Leben sozusagen automatisch in kompletter Fülle ist, weil du sagst, ja, und du bist im Einklang zu allem, was ist. Und du weißt, wir leben in einer in einer unvollkommenen dualen Welt, wo es Gutes und Schlechtes gibt, Licht und Schatten, aber es hat ja alles seine Existenz, um dich selbst zu erkennen, nämlich das, was wir wirklich sind, ist Vollkommenheit. Und wir können dann nur vollkommen werden, oder wie, sag mal so, ein Zustand, wenn jetzt nur Licht ist, ja, oder nur warm ist oder angenehm ist. Ja, ich meine, es gibt keine Jahreszeiten. Dann bist du in der Karibik und liegst da so rum, ja, und dann ist es immer warm, dann können die Leute es nicht schätzen. Ja, aber das ist mit der Vollkommenheit, das, was wir eigentlich sind. Wir sind das große, ich bin das Sein, oder Himmelreich, wie auch immer du es nennen willst, Ananda oder so. Und da sind wir drin, wir können das aber nicht erkennen. Und dadurch inkarnieren wir sozusagen in die duale Welt, um diese Sachen zu erfahren, zu erleben. Und deswegen vergessen wir unsere Unvollkommenheit. Das heißt, wir werden hier reingeboren in eine Welt, wo es halt Kriege gibt, Auseinandersetzungen, Konflikte gibt. Und wo sich halt jeder denkt, der geboren wird, hey, wo bin ich ja eigentlich? Warum sind ja nicht alle Leute glücklich? Ja, weil wir haben es vergessen. Und wir identifizieren uns ja mit Absicht so. Warum? Das nennt sich ja dann in anderen Traditionen das göttliche Spiel. Das heißt, es ist ja so, wie wenn wir einen Mensch ärgerlich nicht spielen und wir würden immer gewinnen, wäre das scheiß langweilig. Ja? Also wenn wir direkt unser Bewusstsein nennen. Also vergessen wir, wie wir sind, gehen halt in dieses Spiel rein und machen das. Ja? Und das ist so, wie du ein Computerspiel spielst oder wenn du in einen Film gehst, ja, dann ist es ja auch cool, in den Film zu gehen. Und dann kommen ja auch manche mit geschwellter Brust raus beim Actionfilm oder das heißt, wir identifizieren uns mit diesen Personen. Und genauso ist da auch. Das heißt, wir gehen in diesen Film, wir vergessen, wer wir eigentlich wirklich sind. Und du kannst natürlich entweder bewusst diesen Film angucken, wer du bist und da. Es macht aber auch Spaß, richtig einzutauchen in diese Rolle und da richtig drin zu sein. Genauso wie im Game, Computergame, wo dann die Kinder irgendwie da spielen und sagen, ich bin jetzt der Avatar. Aber wenn das Spiel vorbei ist, sind sie wieder sich selbst. Ja, so. Und genauso ist auch, wenn wir ein Auto fahren, identifizieren wir uns auch nicht mit dem Auto oder werden zum Auto. Und genauso ist es mit dem Körper. Wir sind Bewusstsein, wir haben es vergessen. Aber wir können, wenn wir dazu kommen, wer wir wirklich sind, dann haben wir immer mehr Lebensfreude, wir haben immer mehr Erfolg, es wird alles immer, immer besser werden. Und das ist sozusagen der evolutionäre Prozess, dass wenn ich das in 20 Jahren nicht sage, hey, beschäftige dich mit deinem Verstand, um eben erleuchtet zu werden, sondern brauchst du nichts tun. Der nächste Weg ist der nächste Weg, ist der Weg zu uns selbst. Das, was wir wirklich sind, sind wir ja schon. Und wir bauen halt Glaubenssätze, Gedankenmuster und alle möglichen Sachen auf. Dabei ist es total einfach. Das Einfachste, was es überhaupt gibt, einfach nichts tun und einfach nur sozusagen zu sein, weil wir das sind und uns zu erinnern, wer wir sind. Und dann wird es immer mehr im Leben, nimmt halt immer mehr zu. Und wenn wir unsere Aufgabe des Lebens hier erfüllt haben, dann, ja, dann können wir halt gehen, ja, oder können noch bleiben, anderen vom Bewusstsein zu erzählen. Aber dann müssen wir halt nicht wieder sozusagen inkarniert werden. Das ist so die kurze Geschichte. Eine lange Antwort auf deine Frage.
Nee, das war ja der Sinn der Frage und ich freue mich jetzt auf die nächste Frage, Sven, weil du ja unglaublich breites Spektrum an Interessen abdeckst. Gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben wirklich geprägt hat oder für dich ein Gamechanger war?
Ja, also sagen wir so, das... Ja, was war ein Gamechanger-Buch? Also was ich damals gelesen hatte, das hatte mir ein Freund geschenkt. Der hatte mir 2 Bücher geschenkt. Und das waren nicht 3 Bücher, die mich damals interessiert. Ich weiß nicht, ob es jetzt interessant für andere wäre, aber das, was ich gut fand, das war von Barbara and Brand, das war Hands of Light. Und ich wollte damals, wo ich studiert habe, habe ich mit einem Freund gesprochen, der war so 4 Jahre älter. Der hat in der Morgen ist der aber aufgestanden, 4:45 bis 4:08, hat 3 Stunden gelesen und geschrieben. An Philosophie, hat damit 15 auch schon ein Buch veröffentlicht und mit der habe ich ausgetauscht und ja, und da habe ich dann gefragt, ja, was will ich denn eigentlich werden? Und eigentlich wollte ich immer Heiler werden, weil ich halt viel so Energiearbeit gemacht habe mit Reiki, da habe ich gedacht, ja, du kennst halt nicht alle für total verrückt, irgendwie Wissenschaft gefällt mir, wäre ich halt Professor, dann habe ich nicht gewusst, ja, aber ich habe halt Sport gemacht und Musik gemacht und dann habe ich den gefragt, ja, wie lernt man denn da, weil er diszipliniert, ja, du musst dir halt, und das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, der viele interessiert, Leistungsfähigkeit, ja, du musst dir einfach einen Wecker stellen, 45 Minuten lernen, dann hast du 15 Minuten, lernst du wieder 45 Minuten. Sag, hey, 45 Minuten, kann ich mich gar nicht konzentrieren. So, dann habe ich eine eigene Technik entwickelt, habe mir gedacht, okay, was mache ich denn? Jetzt lerne ich mich erstmal zu konzentrieren, habe eine Stoppuhr genommen und habe sozusagen losgemacht. Und immer wenn mein Gedanke, also egal, ob es Klo geht oder jemand klingelt oder anruft, dann habe ich einfach immer wieder gestoppt, auch wenn meine Gedanken abgelehnt sind. Dann habe ich mich im Garten einfach rausgesetzt mit meinen Eltern und habe halt immer einfach gelesen und gestoppt. Und ich habe am Anfang, beim Abi habe ich angefangen, da hatte ich so einen ganzen Tag gesessen und habe halt so 1,5 Minuten gehabt. Und wo ich am Schluss im Studium war, weil ich ja ein Doppelstudium gemacht habe, auch wenig da ich hingegangen bin. Deswegen ein Garten, und das ist ja auch, also Rousseau sagt, der Traum niemals ein Gedanke nicht in freien Natur entstanden ist. Ja, du öffnest dich, du bist ja im Universum und so. Und dann habe ich das geschafft. Ich glaube, der Rekord war, 11 Stunden 37. Und das ist halt, wow, du bist fast gehirntot. Also es ist wirklich richtig, richtig anstrengend. Aber das hat er über die Jahre verbessert. Und das hat mir eigentlich gebracht, diesen Fokus zu setzen. Weil ich war mal in einer Ayurveda-Klinik und dann kam irgendwie ein Yogi und der meinte ja, wenn du dich 6 Sekunden auf irgendwas, 3 oder 6 Sekunden auf irgendwas konzentrieren kannst, dann wärst du erleuchtet. Dann sage ich ja, wo ist denn das Problem? Weil du halt, wie gesagt, focus on what you want. Wenn du dich auf etwas fokussierst, dann kannst du es. Und das ist sozusagen die Willenskraft zu trainieren, ist das halt eine super, super Systematik, und die auch dazu führt, sich nicht ablenken zu lassen. Denn das ist ja genau das, was man zum Beispiel mit Focused Work Time macht oder mit Blocken und was halt einen eben aus diese permanente E-Mails, WhatsApp, ist ja immer so ein kurzer Kick, ist halt viel leichter. Ja? Ein Anruf, kurzes Telefonat, dann wird man so ein bisschen alertet, kriegt ein bisschen Dopamin. Aber das auszuschalten, sich wirklich zu fokussieren, das ist halt viel schwieriger. Und ich hatte meine Doktorarbeit zum Beispiel geschrieben, das war in St. Gallen in der Harvard University, und habe halt sehr viel schon publiziert. Und deswegen habe ich direkt auch danach dann auch die Professur bekommen, direkt nach der Doktorarbeit, auch mehrere und in 4 Kontinenten gleichzeitig. Aber was ich gemacht habe, ist, ich glaube, in 3 oder 4 Monaten habe ich die Doktorarbeit geschrieben. Und das waren 350, wow, einer Zeit, ich weiß nicht genau wie viel. Also extremst viel. Wie habe ich das geschafft? Ich habe mich hingesetzt und damals habe ich sozusagen gewohnt und bin dann zu meiner Mutter gefahren, die gearbeitet hat, und habe mich dort einfach hingesetzt mit dem Computer, ohne Telefon, ohne Handy, ohne irgendwas. Ich habe einfach nur geschrieben, auch ohne Internet.
Gearbeitet.
Ich musste dann irgendwie recherchieren und hatte dann schon ein paar Sachen recherchiert. Und dann abends, wenn ich nach Hause gekommen bin, dann habe ich halt irgendwie Handy gecheckt und E-Mails gecheckt und ein paar Quellen nachgeguckt, aber halt total zeiteffizient. Und das war richtig gut.
Sehr fokussiert.
Und, ja, ja. Und auch dieser Ausgleich zum Beispiel, ich habe ja gemessen, wie viel ich mache. Da habe ich mir gedacht, nee, heute will ich mehr lernen, ich gehe jetzt nicht in Sport. Ich habe halt jeden Tag auch trainiert, das Karate trainiert. Und dann habe ich immer, dann habe ich die Zeit gemessen. Und wenn ich kein Karate gemacht habe, habe ich einfach effektiv weniger gelernt. Da habe ich gesagt, ja, aber noch einen ganzen Tag Zeit. Aber wenn ich wusste, okay, jetzt, was ich, 18.30 Uhr ist Training, 18 muss ich aufhören, vielleicht noch davor was essen. Und dann direkt halt ist man halt noch produktiver. Und das zeigt halt diese Fokuszeit, fokussieren, Bewusstsein zu lenken. Aber ich war immer, wie gesagt, im Verstand heraus. Und der Turbo ist halt sozusagen, wenn man in das Sein kommt. Und deswegen halt die Meditation täglich, das ist halt so der Gamechanger und Leistungsbooster.
Cool. Sven, und dann jetzt die letzte, zugegebenermaßen die anspruchsvollste Frage des Podcastes. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Ja, das ist eigentlich die einfachste Frage. Es ist nämlich, glücklich zu sein und zu Bewusstsein zu kommen.
Okay, in der Tat.
Ja, und da gehört auch Liebe. Also was wir wirklich sind, wir sind ja reines Bewusstsein, wir sind Liebe. Das heißt, wir können Liebe geben, wir können Liebe empfangen, wir sind Liebe. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann verzaubert sich auch unser ganzes Leben. Dann werden Beziehungen immer besser. Sie werden sozusagen, wenn man eben das Ego und den Verstand loslässt, dann ist man in der Unvollkommenheit. Wenn man all dieses Unvollkommene loslässt, wird man das, was man wirklich ist, nämlich Liebe, Bewusstsein und vollkommenes ewiges Sein. Man sieht alle eins. Man sieht nämlich, wie es wirklich ist. Und wirklich ist das, das Einzige, was existiert, ist die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist das eine Sein, wo wir alle, was wir alle sind. Und das Außen ist sozusagen eine scheinbare Welt der Realität von Tatsachen, die geschaffen werden durch unser Sein, um uns selbst zu erkennen, nämlich das, was wir sind, also Liebe und Bewusstsein.
Lieber Sven, ich bedanke mich für ein bewusstheitserregendes Gespräch. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich danke dir herzlichst.
Ja, ich danke dir ganz herzlich in deiner Community. Hoffe, dass ich da Wert beitragen kann. Und du merkst, es hat dir Spaß gemacht. Warum? Weil wenn man über Bewusstsein spricht, spricht man automatisch, kommt man automatisch zu Energie, zur Lebensfreude. Das ist das, was uns wirklich glücklich macht. Und desto mehr wir in der Freude sind über Bewegung. Ich liebe zum Beispiel Tanzen. Ja, das ist so eines der Dinge. Dann ist man immer mehr in der Lebensfreude, immer mehr im Glück. Und das ist
danke
das.
Danke dir. Sehen. Dann lass uns einfach das an den Tanz des Lebens tanzen. Ja. Ich genau. Danke dir.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.